Der Juni bringt uns nicht nur den Sommer, sondern auch einige neue Serien-Highlights. Wir stellen euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen und heute ausschließlich über Serien. Wir sprechen nämlich über die neuen Serienstarts im Juni. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und spreche natürlich heute nicht alleine, sondern habe bei mir digital an der Seite die Esther.
Hallo Max, schön, dass wir uns wieder den Monat vorknöpfen.
Yay, wieder 20 neue Serienstarts, genau, da jetzt ja Juni ist, Esther, das heißt, unsere Serientoplisten zum Halbjahr stehen langsam bevor. Hast du dir schon Gedanken gemacht über deine Top 10?
Ich habe schon langsam angefangen und festgestellt, es sind schon wieder viel zu viele. Also bei Filmen muss ich sie echt zusammenkrampfen, damit ich diesen Top 10, wo ich sage, da stehe ich überall voll dahinter, dass das gute Filme sind. Aber bei Serien, da könnte ich schon eine Top 20 aufmachen, gefühlt.
Wird schwierig. Gibt es denn eigentlich jetzt noch im Juni irgendwie eine Serie, wo du noch drauf wartest, weil du glaubst, die hätte noch Potenzial, in deine Top 10 zu kommen?
Also ich glaube, Obi-Wan muss erstmal noch durchlaufen. Das, ja, glaube ich, können wir knapp schaffen, aber es sind ja nur 6 Folgen leider. Das schaffen wir bis dahin. Da können wir entscheiden, ob es reingehört. Die ersten 2 Folgen waren schon mal sehr vielversprechend für mich.
Ja, es sind ja auch noch so einige Serien, die noch so in den Juli hineinlaufen. Da muss man dann vorzeitig entscheiden, ob The Boys gut genug ist, Staffel 3 für die Top 10. Warten wir es mal ab. Genau, bevor wir uns jetzt gleich in die Serienstarts stürzen, gibt es hier erstmal noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Bevor wir uns jetzt gleich vollkommen in die 20 Juni-Serienstarts stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf den Mai, welche Serie uns dort am meisten begeistern konnte. Esther, was war denn im Mai? Gab es da irgendwie einen Geheimtipp oder ein Serien-Highlight, das dich am meisten beschäftigt hat?
Also was mich jede Woche wirklich wieder von Neuem von den Füßen gerissen hat, ist Better Call Saul gewesen. Das ist wieder so hervorragend, diese Serie, was die gerade auf die Beine stellt. Und da ist jetzt gerade ja letzte Woche die Halbzeit der Staffel zu Ende gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder warten bis Juli. Aber das, was da passiert ist, war schon wieder alles so krass und gut und bewegend. Und ich finde, man kriegt da auch immer so ein bisschen den eigenen Spiegel vorgehalten. Also ich zumindest war so, ich fiebere immer mit, oh, was planen sie jetzt für neuen Betrug, wo sie irgendjemand vorführen und klappt das alles? Und dann sind so die Kleinigkeiten, irgendwelche Details, die ineinander greifen. Und jetzt am Ende dieser Halbzeitstaffel, keine Ahnung, ich verrate nichts, aber keine Angst, ich verrate nichts, aber das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich habe jetzt die ganze Zeit mit diesem mitgefiebert und dann werfen sie mir sowas vor den Kopf und zeigen mir, du stehst übrigens wahrscheinlich auf der falschen Seite mit deinen Sympathien oder so. Also das war schon alles sehr krass, was da passiert ist. Und kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, auch wenn ihr immer noch nicht angefangen habt, Better Call Saul zu gucken, obwohl ihr Breaking Bad geguckt habt, dann tut das jetzt, denn jetzt habt ihr 1,5 Monate Zeit, da noch die Serie aufzuholen, bevor es dann wirklich ins große Finale geht, von wo ich mir auch sehr viel erhoffe, was uns da auf uns zukommt. Du hast es auch geguckt, oder, Max?
Ja, ich bin tatsächlich nicht so ganz oben mit auf der Hypewelle, aber ich finde sie schon ziemlich gut, die Serie, und kann auch sehr mitfühlen, was das Ende mit einem gemacht hat. Genau, und ich hätte jetzt einfach mitgebracht als mein Mai-Highlight das jüngste Highlight, weil gerade erst gestartet Stranger Things Staffel 4, Teil 1. Das hat mich nämlich sehr beschäftigt, auch sehr lange beschäftigt, weil die 7 Folgen einfach mal auch irgendwie 9 Stunden gehen. Über 9 Stunden.
Ja, das, die habe ich gerade so am Wochenende zusammengekratzt, wo du auch gesagt hast, man muss viel Zeit mitbringen. Ja, bitte?
Es ist sehr auslaugend, würde ich sagen. Aber also die Serie hat wirklich, die Staffel hat wirklich episches Ausmaß. Also wir haben da irgendwie so 3 Hauptstorylines irgendwie in Kalifornien, in Hawkins und in Russland. Und dann spaltet sich das nachher noch in kleinere Stories auf. Und das ist einfach sehr, sehr groß, sehr ermüdend, das auch teilweise anzugucken. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also so die 4. und die 7. Folge haben mich einfach so vom Hocker gehauen. Vor allem die 7., die ich natürlich jetzt nicht spoilern will, aber wenn man wirklich diese 9 Stunden lang mitgemacht hat, wird man auch vollends dafür belohnt, finde ich, am Ende.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und ich habe zwischendurch auch gedacht, wenn sie die Figuren nicht aufgeteilt hätten, wie hätten sie die denn alle in einer Storyline unterbringen können? Das hätte gar nicht funktioniert wahrscheinlich.
Ja, vor allem, wenn man so ein großes Ensemble hat, also das ist ja wirklich eins mit der größten Serienensembles, glaube ich, gerade, weil so viele Hauptfiguren, die alle so umeinander um Storys buhlen, schon sehr interessant. Ich finde, die Serie muss langsam auch mal ein bisschen Mut beweisen und vielleicht auch mal ein bisschen aussortieren.
Max, beschrei's nicht. Was tust du?
Wir haben ja nächstes Jahr die finale Staffel. Da muss mal aussortiert werden. So, genau, guckt Stranger Things. Das werden jetzt, glaube ich, 5 harte Wochen, bis wir die nächsten 2 Folgen dann bekommen. Das große Finale der 4. Staffel. Aber nun kommen wir zu, ich nenne sie jetzt einfach mal 20 Serienstarts, mit denen wir die Zeit bis zur nächsten Stranger Things-Folge überbrücken können. Die starten nämlich alle im Juni. Und das ist vor allem, habe ich gemerkt, ein sehr hervorragender Monat für Fans von Superheldinnen. Das werdet ihr bestimmt gleich noch merken. Genau, vorweg. Wir werden keine Spoiler mit einbringen, weil wir die meisten Serien auch noch gar nicht gesehen haben, über die wir sprechen. Einige schon. Und im Juni starten sind wieder über 100 Serienstarts, habe ich gesehen. Wow. Und da haben wir 20 Highlights rausgepickt wieder, die wir als besonders spannend, interessant und sehenswert empfinden. Genau, in einige konnten wir schon reinschauen, die meisten haben wir aber noch nicht gesehen und gehen die jetzt wieder chronologisch durch vom 1. Juni bis zum 30. Juni, beziehungsweise bis zum 29. Juni. Das ist dann der letzte Titel bei uns auf der Liste. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, alle Titel gibt's auch übersichtlich dann in den Shownotes nochmal nachzulesen. Und Esther, starten wir einfach mal direkt mit dem 1. Juni. Was hast du mitgebracht?
Ja, am 1.6. startet gleich eine ganz, ganz hervorragende Serie, von der ich gar nicht genug schwärmen kann und die gefühlt immer noch nicht in Deutschland richtig angekommen ist mit dem Hype-Level, was ihr gebührt. Die Rede ist natürlich von Yellowstone. Das läuft bei Magenta TV zum Beispiel jetzt in der 3. Staffel. Die startet am 1.6. Und das sind wie immer 6 Episoden, die da dazugehören. Und wer davon noch gar nichts kennt, dann sage ich mal kurz, worum es geht. Und zwar haben wir da eine Familiendynastie, nenne ich es mal, die in Montana lebt, auf einem Stück Land, was ihnen gehört, aber wo sie immer wieder irgendwie so für streiten müssen, ob sie es behalten dürfen, ob es ihnen jemand abspenstig macht, ob es überhaupt ihnen gehört, wenn man noch weiter zurückschaut in die Geschichte der Native Americans. Und ja, die haben dann verschiedene Nachbarn, an deren Ländereien ihr eigenes Stück Land grenzt, nämlich ein Reservat amerikanischer Ureinwohner, den Nationalpark Yellowstone, hat man sicherlich schon mal gehört, und ja, das Land von so ein paar, ich weiß gar nicht, was das denn, Leute sind, so Aktionäre, die irgendwie da möglichst viel Gewinn mitmachen wollen, Feriengäste holen, Tourismusbranche und sowas alles. Und da treffen dann natürlich sehr viele Interessen aufeinander. Aber das Spannende ist eigentlich, dass es so ein moderner Western ist, der so dieses Cowboy-Leben von Ranch und Freiheit und Pferden und so gegenüberstellt mit diesem schon sehr modernen Treiben von, da gibt es auch schon mal Verfolgungsjagden in Autos mit Schießereien so in der schönen Landschaft. Und da trifft dann so, ja, die halt dieses Traditionelle und Moderne aufeinander und ist ein ganz starker Cast dabei, also angeführt von Kevin Costner als Familienpatriarch, der da ja um sein Land erhalten will und nicht so richtig weiß, wer von seinen Kindern danach ihn beerben wird, weil wir verschiedene haben, die geeignet oder nicht so geeignet sind. Also ein Sohn, wo er will, dass er es übernimmt, der hat eigentlich keine Lust. Dann hat er einen Sohn, der es übernehmen will, aber der ja unfähig ist. Dann hat er eine Tochter, die es eigentlich auch schon irgendwie Interesse hat, aber die er nicht so richtig ernst nimmt. Und ein Ziehsohn, der wahrscheinlich am geeignetsten wäre, aber dann nicht blutsverwandt ist. Und ja, ganz spannend, wie das dann alles zusammenkommt. Diese Abhängigkeit, Unabhängigkeit von Familie, unter den Geschwistern so eine Hassliebe ständig, die sich da Bahn bricht. Also ganz, ganz großes Kino auf kleinem Bildschirm, könnte man sagen. So ein bisschen, ja, Succession oder Game of Thrones in der Steppe. geschrieben von Taylor Sheridan, den ihr wahrscheinlich kennt als Drehbuchautor von so Sachen wie Sicario oder Wind River hat er selbst inszeniert, They Want Me Dead zuletzt, Hell or High Water. Ich glaube, Sons of Anarchy, Leute kennen ihn vor allem als Deputy Chief David Hale, also er als Schauspieler, aber der hat jetzt in letzter Zeit auch ganz viel geschrieben und inszeniert. Also ja, da gucke ich immer gerne, was er so macht. Und ich hoffe einfach, dass die Serie jetzt in Deutschland endlich mal groß wird. Max, dich habe ich immerhin schon angefixt, oder, sie zu gucken.
Ich wollte gerade sagen, wann war das letztes Jahr? Da hattest du mal über die zweite Staffel, als sie gekommen ist, drüber gesprochen, oder die ersten beiden Staffeln. Genau, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Das ist jetzt, die dritte Staffel gab es letztes Jahr schon bei Sony AXN, diesem Pay-TV-Sender, und jetzt dann bei Magenta TV auch nochmal dort im Abo zu streamen. Mhm. Du hast mich angefixt mit der Serie. Obwohl ich erst ja immer so dachte, ach, ist das irgendwie so sehr viel Farmleben, doch ist es mehr so Cowboy-mäßig, aber nein, das ist einfach unglaublich brutal, diese Serie. Jede Folge stirbt da jemand auf dieser Farm. Es ist unglaublich, also die hat mich wirklich sehr, sehr schnell gefesselt, die Serie. Ich habe jetzt die ersten beiden Staffeln durch, bin sehr, sehr begeistert, vor allem die zweite Staffel, die so unglaublich aggressiv ist, also was die Figuren angeht, dachte ich so, obwohl ich am Anfang der zweiten Staffel so ein bisschen fast enttäuscht war, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber es gibt sehr viele Sachen, die am Ende der ersten Staffel passieren, die dann zu Beginn der zweiten Staffel wieder rückwirkend gemacht werden. Das fand ich so ein bisschen schade. Weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich schon sehr lange her.
Ja, aber man merkt da so ein Umdenken, wo sie gedacht haben, oh, jetzt wird die Serie doch noch groß, da können wir doch noch nicht alle entsorgen, die wir vielleicht entsorgen wollten. Wenn das du das ja vor meinst, allem, wovon ich glaube, dass ja, du es meinst.
Ich glaube, das ist jetzt kein so großer Spoiler. So, das Konzept ist ja schon so ein bisschen wie Succession in der ersten Staffel. Dieser John Dutton, dem diese Farm gehört, der hat glaubt, er hat Krebs. Und deswegen, weil so seine Tage gezählt sind, ist er sehr darauf bedacht, dass schnell irgendwie so eine Nachfolge für ihn gefunden wird und dass die Zukunft dieser Farm gesichert wird. Und da geht er auch über Leichen eigentlich fast dafür. Mhm. Und dann in der zweiten Staffel gleich zu Beginn muss er dann herausfinden, nee, das war irgendwie doch nur ein Magengeschwür, so ist gar kein Krebs. Da dachte ich, okay, ihr habt jetzt gemerkt, ihr habt da irgendwie eine Serie an der Hand, die länger als zwei Staffeln geht, deswegen müsst ihr jetzt erstmal nochmal einiges rückwirkend machen, damit das länger laufen kann. Nehme ich der Serie aber überhaupt nicht übel. Also ich finde sie unglaublich toll und das ist ja so ein riesiges Franchise, was da jetzt gerade aufgebaut wird. In den USA gab es schon das Prequel dazu. 1883, die habe ich zuerst gesehen.
Wir endlich drüber reden können. Wir müssen, wann kommt diese Serie endlich nach Deutschland?
Ich hoffe nicht erst Ende des Jahres mit Paramount Plus.
Die gehört auf meine Bestenliste, eindeutig.
Definitiv, die hatte ich halt auch davor gesehen, vor Yellowstone. Und da weiß ich nicht, wie rum das am besten funktioniert, wenn man zuerst Yellowstone sieht und dann das Prequel oder erst das Prequel und dann Yellowstone. Auf jeden Fall hat mich die erste Folge von Yellowstone schon sehr kalt erwischt, weil da dann so ein Bild gleich vorkommt, was auch im Finale von 1883 genauso vorkommt, ohne da jetzt was zu spoilern, aber das ist so emotional gewesen, so, oh mein Gott, es geht um einen Baum, so. ja, genau, also Yellowstone, guckt euch das gerne an, also ist eigentlich schon Schauempfehlung. Wir müssen diesen Hype einfach jetzt mal nach Deutschland hier bringen. So.
Genau.
Brauchen wir Yellowstone-Hype.
Staffel 4 ist ja auch schon in den USA gelaufen und Staffel 5 kommt im Herbst dann, glaube ich, geht's los. Also das ist auch was, wo ihr langfristig investiert in eine gute Serie. Wenn ihr jetzt mit Staffel 3 aufholt und dann immer euch freut auf die nächste Staffel.
Vor allem dieses Jahr, ich glaube Ende des Jahres kommt ja noch ein Prequel. Eine Prequel-Serie.
Welche Jahreszahl hat die?
1932. Mit Helen Mirren und Harrison Ford. What the fuck? Also.
Ja, das ist echt krass. Also daran merkt ihr, wie groß dieses Franchise auch gerade schon in den USA ist, dass da so eine Star-Namen wirklich dazukommen, die diese Spin-Offs dann auch noch größer machen. Und ich meine, Kevin Costner ist ja auch schon ein großer Name, aber ja, unbedingt ansehen.
Hast du eine Lieblingsfigur? Wollen wir damit vielleicht noch schnell abschließen?
Oh, schwierig. Das variiert immer so. Also ich würde, glaube ich, sagen, Kelly Reilly's die Tochterfigur, weil sie so unglaublich hart ist und dann aber auch immer wieder so verletzliche Momente hat. Die mag ich schon sehr gerne, wie sie sich da durchsetzen muss in der schon sehr männlich geprägten Westernwelt sonst um sie herum.
Beth Dutton, ja. Also das ist auch meine Lieblingsfigur. Sie flucht einfach und sie haut so viele tolle Schimpfwörter raus in jeder Folge. Also sie ist einfach so ultra brutal hart, also so in ihren Worten und dem, was sie tut, finde ich ganz tolle Serienfigur.
Ja, ja.
Ja, dann würde ich damit das Kapitel Yellowstone abschließen und wir gehen drüber einen Tag weiter zum 2. Juni. Da startet nämlich auch was ganz Großes und zwar bei Netflix. Dort gibt's die Serie Borgen, Macht und Ruhm. Das ist leider ein großes Versäumnis in meiner Serienhistorie. Ich habe Borgen nie gesehen aber vielleicht einmal kurz zum Verständnis. Es geht um das dänische Politdrama Borgen, gefährliche Seilschaften. Und da kommt jetzt nach 9 Jahren Pause die quasi 4. Staffel. Bei Netflix ist es aber eine eigene Serie, also so ein Revival der Serie. Und das Original lief von 2010 bis 2013 für 3 Staffeln und war wirklich international gefeiert. Ich habe mal geguckt, beim Moviepilot von der Community hat die Serie eine 8,2. Und sie ist auch, scheint ziemlich gut zu sein, weil auch von unserer Redaktion wurde sie in die Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre gewählt. Meine Stimme war es leider nicht, weil ich sie nicht gesehen habe. Aber genau, und Netflix und der dänische Sender DR1 haben dann die Serie aus dem Ruhestand jetzt geholt für eine neue Staffel. Und die sollen laut Netflix sowohl als Fortsetzung funktionieren, aber auch als eigenständige Serie. Deswegen wurde sie wohl auch als eigene Serie, oder wird sie dann als eigene Serie veröffentlicht. Und das sind 8 Folgen zu je einer Stunde, genau, ab 2. Juni. Esther, hast du eigentlich das Original schon mal gesehen?
Nein, es ist eine dieser Polit-Serien, die man immer noch mal schauen muss. Auf dieser Liste steht sie drauf wo man einfach die Zeit dann gerade nicht zu findet. Aber wenn so ein Revival kommt, ist natürlich praktisch, das dann vielleicht doch noch mal aufzuholen. Weißt du, wie eigentlich der Abstand war jetzt zu der 3. Staffel ja dann von Borgen?
9 Jahre waren das, ja.
Boah, das ist ja eine allerhand.
Schon fast ein ganzes Jahrzehnt später.
Aber ich nehme mal an, da kommen dann wirklich auch alle oder die meisten Schauspieler zurück, die man dann aus der Originalserie kennt, um es wirklich ein Sequel oder eine Fortsetzung nennen zu können.
Ja, ja.
Ja. Okay, na gut, ja, klingt spannend. Ich muss mir noch ein bisschen Lust machen lassen, auch von Jenny. Ich glaube, Jenny ist so die größte Fan in der Redaktion bei uns, wenn es um Borgen geht. Sie sagt immer, eine der besten Polit-Serien überhaupt.
Genau, ja, Jenny, die bringt immer den ganzen Borgen-Hype mit in die Redaktion. Ich habe es immer noch nicht geschafft, sie zu gucken. Das ist jetzt die beste Gelegenheit dann, vielleicht auch mit dem Revival einfach anzufangen. Habe ich 3 Staffeln übersprungen. So, dann springen wir zu einer nächsten großen Serie am 3. Juni, Esther, bei Amazon.
Ja, bewegen uns in Riesenschritten vorwärts, oder? 1., 2., jetzt haben wir 3. Juni, wir kommen richtig gut voran. Ab 3. starten, mit 3 Folgen, glaube ich, startet The Boys Staffel 3 bei Amazon. Insgesamt 8 Episoden, wir haben wieder ein paar zum Anfüttern gleich am Anfang, dass man erstmal wieder richtig gut reinkommt in diese Superhelden-Serie, ist es ja von Amazon. Die damit begann, dass ein paar Menschen korrupte Superhelden zu Fall bringen wollten, die ihre Macht missbrauchten. Ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, wo überhaupt angekommen, so mittendrin in dieser Schlacht von Fame und Zweifeln und Moral. Und ich glaube einfach, es ist so das Versauteste, was Amazon zu bieten hat. Diese Superhelden, die da so völlig über die Stränge schlagen und eigentlich nur Teil einer Werbemaschinerie sind, um möglichst viele Sachen zu verkaufen und eigentlich ein gigantisches Geschäft sind. Denn immer, es schwankt so zwischen Imagewahren und irgendwas vertuschen, was sie wieder angestellt haben in letzter Zeit. Ja, da wissen wir seit 2 Staffeln, dass The Boys da kein Blatt vor den Mund nimmt und auch vor allem kein Blatt vor die Augen, wenn es um Blut und Gewalt und sowas alles geht. Also ich muss zugeben, ich habe 2 Anläufe gebraucht, um da reinzukommen. Beim ersten Mal dachte ich nur so, was ist das? Da stand dann jemand am Straßenrand und hatte nur noch 2 Hände in der Hand. Die Freundin war weg in einem Blutnebel. Aber inzwischen schätze ich das auch schon sehr, dieser Humor, der da einfach dahinter steckt, weil es natürlich nicht nur, wie ich am Anfang befürchtet hatte, so dieses Feiern von Gewalt ist, sondern eben auch noch mehr so dahinter steckt. Die verarbeiten ja auch ganz viele aktuelle Themen, sei es nur Polizeigewalt oder Rassismus und sowas alles auch in der Serie. Und das halt auf einem ziemlich hohen Niveau, auch mit tollen Schauspielern, die einfach so punktgenau besetzt sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, letzte Staffel kam neu dazu, Sean Ashmore, der bei X-Men Iceman gespielt hat, und der spielte jetzt Lamplighter, also den Feuer-Pendant quasi dazu. Und da merkt man, dass dann auch viel so Popkulturwissen und sowas damit reinfließt. Das macht einfach Spaß. Und jetzt startet, wie gesagt, die dritte Staffel. Da wurde natürlich wieder versprochen, dass es alles nochmal getoppt werden soll, härter als je zuvor mit Blut und Sex. Und ich weiß auch schon nicht, wie viele Köpfe im Trailer platzten und Blutfontänen spritzten. Ich weiß, dass Henrik immer vom Herogasm erzählt, also einer großen Orgie oder was auch immer, die uns da erwarten soll in Staffel 3. Es soll wohl der versauteste Comicband sein, der Comicvorlage. Und als Supernatural-Fan bin ich natürlich besonders gespannt auf Jensen Ackles, der jetzt da dazu kommt als Soldier Boy, als neuer Superheld. Kein Wunder beim Showrunner Eric Kripke, der ja auch Supernatural erschaffen hat. Und der ist so eine Art ja Captain America-Verschnitt, sag ich mal.
Arschloch-Captain America.
Ist das so? Ist das die offizielle Bezeichnung, Max?
Ich glaube ja. Wir hatten ja in der zweiten Staffel Nazi-Thor mit Stormfront, die von Aya Cash gespielt wurde. Brauchen immer noch so ein Adjektiv dazu. Und das ist jetzt so eine Bezeichnung dazu. Und das ist jetzt dann der arschlochige Captain America-Verschnitt.
Ja, und generell hattest du, glaube ich, auch mal erzählt, dass es jetzt nach dieser ganzen DC-Orientierung, also wir haben ja schon sehr Entsprechungen in den Superhelden, also Homelander ist wie Superman und Queen Maeve ist wie Wonder Woman und The Deep ist wie Aquaman, jetzt eher auch so ein paar Marvel-Klone bekommen in der Serie, oder?
Ja, das hatten wir in der zweiten Staffel schon mit Stormfront, die ja schon so an Thor so ein bisschen angelehnt war. Und jetzt gibt's halt auch noch mal so eine neue Superheldengruppe aus den Comics. In den Comics heißt es die Payback, die dann angeführt werden von Soldier Boy. Und die erinnern schon so ein bisschen, so sind eher so an die Marvel-Charaktere angelehnt. Da haben wir Crimson Countess, die natürlich vielleicht eine Scarlet Witch-Kopie ist. Und dann haben wir den Captain America-Verschnitt. Und es gibt auch irgendwie noch so ein Blue Hawk, der könnte auch so ein Hawkeye-Verschnitt sein. Also da haben wir jetzt so langsam die Marvel-Charaktere, die dann noch dort einfließen.
Ja, und obwohl man noch gar nicht so viel jetzt zur Handlung weiß, ist schon spannend, was da so angedeutet wird. Also Blue Hawk zum Beispiel, der sieht auf diesem Promo-Bild aus wie so ein, ich sag mal, Extrempolizist. Und da könnte natürlich dann sowas wie Polizeigewalt ganz aktuell auch aufgearbeitet werden in der Serie. Und ja, Laurie Holden spielt die Crimson Countess. Was sagst du als Walking Dead-Fan dazu, Max?
Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Jeffrey Dean Morgan irgendwann in der Serie, um alles zu verbinden, Walking Dead und Supernatural.
Ja, ja, das wäre eigentlich der Super-GAU, ja, aber mal gucken, was uns noch erwartet. Ansonsten haben wir Superhelden, die dazukommen, die sich nennen Supersonic oder Drummer Boy, Gunpowder und Moonshadow, also alles wieder sehr volltönende Namen, die viel versprechen und uns bestimmt auch wieder viel Freude bescheren wollen. Insofern, genau, freue ich mich auf jeden Fall auf den 3. Juni, um da in die ersten drei Folgen von Staffel 3 The Boys zu starten.
Ja, ich muss mich leider heute sehr zügeln, weil ich das Embargo ist leider noch nicht gefallen für die dritte Staffel, die ich schon gesehen habe, deswegen kann ich leider nicht so viel dazu sagen, außer Herogasm. Ja? Herogasm. Das ist mein Kommentar zur dritten Staffel. Dann würde ich sagen, gehen wir zu einer nächsten Serie, wo wir schon reingeschaut haben und jetzt sogar drüber reden dürfen schon. Zumindest unseren ersten Eindruck. Und zwar noch eine Superhelden-Serie. Miss Marvel, die neue MCU-Serie, startet am 8. Juni bei Disney+. Wir sind wieder 6 Folgen, bisschen kurz, und da gibt es dann eine zum Auftakt und wieder wöchentlich. Genau, und das ist jetzt dann schon die zweite Serie, genau, die zweite MCU-Serie dieses Jahr, nach Moon Knight und vor She-Hulk, die dann im August kommt. Und könnte nicht ein krasserer Unterschied sein als zu Moon Knight, die so extrem düster war. Und hier haben wir jetzt eine sehr herzliche Teenie Coming-of-Age-Story mit Superkräften. Und zwar haben wir die Origin der neuen Marvel-Heldin Kamala Khan, die im nächsten Jahr dann auch in dem großen Blockbuster The Marvels an der Seite von Carol Danvers und Monica Rambeau zu sehen ist. Und hier ist dann quasi die Serie so ein bisschen die Prequel, die Origin-Story vor ihrem großen Kinoauftritt. Und einmal die Handlung kurz, worum es geht, so möglichst spoilerfrei wie möglich. Es geht um Kamala Khan, die wird gespielt von Newcomerin Iman Vellani. Das ist ihre allererste große Schauspielrolle, unglaublich. Und das ist eine muslimische, pakistanisch-amerikanische Teenagerin aus Jersey City. Und sie ist Avengers-Mega-Fan, vor allem Carol Danvers-Fan. Und sie verliert sich am liebsten in Fanfiction zu ihren Lieblings-Superhelden, Heldinnen. Und eines Tages erhält sie dann dank eines mysteriösen Armreifs selbst Superkräfte wie ihre Idole und muss dann nun lernen, was eine Superheldin ausmacht und entscheiden, was für eine Art Superheldin sie sein möchte. Und Unterstützung erhält sie dabei von ihrem besten Freund Bruno, wo wir jetzt wieder bei The Walking Dead sind. Der wird nämlich gespielt von Matt Lintz, dem Henry aus The Walking Dead. Konntest du dich noch an ihn erinnern?
Ja, ich dachte die ganze Zeit, ich kenne den irgendwoher, woher kenne ich den? Ich muss es dann nachgucken, aber als ich dann gesehen habe, dachte, da ist also Karis und Ezekiels Sohn hingewandert nach seinem Walking Dead-Abgang.
Genau, ich habe die Serie auch schon öfter bei uns im Podcast vorweg gehypt, so als es immer so um die Serien-Highlights des Jahres ging, habe ich schon öfter drüber gesprochen, weil ich die Miss Marvel-Comics auch wirklich ganz, ganz toll finde. Hat aber auch ein bisschen Angst, weil die Serie schon viele Veränderungen vornimmt, was so ihre Origin und ihre Superkräfte anbelangt. Aber ich kann sagen, die Angst war unbegründet. So.
Sehr gut.
Und wir dürfen ja noch nicht zu ausführlich über die Serie sprechen. Ich glaube, das werden wir aller Voraussicht nach nächste Woche auch einfach machen in einer eigenen Folge.
Können wir heute schon ankündigen, nächste Folge werden wir über Miss Marvel sprechen im Streamgestöber.
Genau, dann können wir einfach nur, kann ich nur kurz fragen, Esther, Daumen hoch oder runter?
Also, mein Daumen ist ganz weit oben am gestreckten Arm. Ich bin sehr begeistert gewesen. Ich habe die ersten zwei Folgen jetzt auch schon sehen dürfen und das ist so verspielt und so eine schöne neue Facette, die da ins MCU kommt, jetzt mit diesem schon der Teenie-Perspektive auf Superheldentum, das, was sich sehr modern und frisch anfühlt. Also ja, könnt ihr euch drauf freuen.
Genau. Nächste Woche gibt's dann mehr dazu zu hören von unserem ganzen Miss Marvel-Hype. Aber freut euch auf jeden Fall auf den Start von Miss Marvel am 8. Juni. Und auch am 8. Juni, wenn euch dann die erste Folge zu wenig von Miss Marvel war, könnt ihr direkt die nächste Serie bingen bei Disney+. Dort gibt es nämlich gleich 10 Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father. Alle auf einmal. Genau. Da kann es natürlich auch sein, dass wir noch eine extra Folge dazu machen, zu 90%, 89%, würde ich jetzt mal sagen. Genau, das ist das heiß erwartete Spin-off zu How I Met Your Mother. Dann nutze ich diese Chance einfach auch nochmal, um auf unsere How I Met Your Mother-Folge zu verweisen. Da müsst ihr nämlich ein bisschen zurückscrollen. Das war Folge 82, da hatten Andrea, Hendrik und Hardy damals zum 15. Jubiläum über How I Met Your Mother gesprochen. Genau, und jetzt kommt Spin-Off, Sequel, also es ist schon eher ein Spin-Off-Serie mit einer eigenen Story. Und die stammt von Isaac Aptecker und Elizabeth Berger, über die wir heute auch noch mal sprechen werden später. Das sind nämlich die beiden SchöpferInnen von Love, Victor. Und die haben auch die How I Met Your Father-Serie kreiert. Und in der neuen Serie steht eine neue Generation von FreundInnen im Zentrum, die in New York das Großstadtleben und die Liebe meistern müssen. Und gerahmt wird die Story auch diesmal wieder von einer Zukunftserzählung und einem zentralen Mysterium. Da war es im Original noch der ältere Ted Mosby, der seinen Kindern die Geschichte erzählte, wie er ihre Mutter kennenlernte, beziehungsweise alles andere als das, mit sehr vielen Abschweifungen. Und diesmal ist es die von Kim Cattrall gespielte Sophie, die im Jahr 2050 ihrem Sohn Einblicke in ihr Leben und Liebesleben als junge Erwachsene im Jahr 2022 erzählt. Und in der Gegenwart wird sie gespielt von Hilary Duff. Und das ist dann die Geschichte, wie sie später mit seinem Vater zusammenkommt. Und anders als beim Original, aber bekommen wir hier ab dem Ende von Folge 1 quasi schon eine festgelegte Gruppe von Männern präsentiert, von denen einer später der Vater ihres Sohnes, beziehungsweise die Liebe ihres Lebens, wie sie nennt, sein wird. Was auch, finde ich, eine spannende Ausgangslage ist. Also man kennt schon so die Figurenkonstellation und weiß am Ende, wird einer davon der Vater sein. Das ist nicht wie bei How I Met Your Mother, dass man die ganze Zeit rätselt, wird es Robin, wird es nicht Robin? Ist es eine? Nein, es ist einfach eine Frau, die irgendwann nach 8 Staffeln plötzlich mal auftaucht. da ist dann schon so ein bisschen anders die Ausgangslage. Ich habe mal geguckt, in den USA lief sie ja schon, die Serie bei Hulu, und bei uns, bei der Moviepilot-Community, hat die Serie bisher eine Bewertung von 4,5. Oh. Also das geht gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir noch ändern. Also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, warum viele Fans schockiert sind vom Original, weil es schon sehr anders sind. Es sind natürlich komplett neue Figuren, an die man sich gewöhnen muss. Es ist eine komplett andere neue Generation von Menschen. Also wir sind nicht mehr im Jahr 2005. Also es ist schon ein anderer, es ist eine andere Generation von Menschen. Dating ist anders, der Humor ist anders. Und es sind ja auch erst 10 Folgen in der ersten Staffel. Da muss man die Figuren und ihre Marotten eigentlich auch erstmal wirklich kennenlernen, was ja bei vielen Comedy-Serien so ist, dass erstmal Running Gags aufgebaut werden müssen, bevor sie Running Gags sein können. Von daher, gebt der Serie noch eine Chance. Gebt der Serie überhaupt eine Chance, weil sie noch nicht gesehen habt. Und ich finde, auch für Fans des Originals gibt es viele spannende Verweise auch auf das Original und Easter Eggs und noch viel mehr, was ich natürlich nicht spoilern will. Also ich fand die erste Staffel sehr witzig. Ich war auch sofort warm mit der neuen Hauptfigur Sophie, weil ich ein großer Hilary Duff-Fan bin und gerade erst davor 6 Staffeln der Rom-Com-Serie Younger geguckt hatte, wo sie eine der Hauptrollen spielt, Kelsey Peters. Und vielleicht, ich will jetzt nicht alle Figuren vorstellen, aber einfach nochmal meine Lieblingsfigur bei How I Met Your Father, und zwar Charlie. Das ist auch eine der zentralen Figuren, der selbsternannte British Bubble Butt, und das ist ein extrem kindlich naiver und junger Brite, der sein Leben als reicher Aristokrat aufgegeben hat, um seiner großen Liebe Valentina nach Amerika zu folgen. Und er hat wirklich so die meisten Gags in der Serie, einfach wegen seiner Naivität und wie so ein Fish out of water, hat so ein bisschen was von vielleicht auch der Prinz von Zamunda, was er so diese extrem so einer reichen Bubble groß geworden, jetzt das erste Mal unter, in Anführungszeichen, normalen Menschen ist und das Leben erstmal richtig kennenlernen muss. Und das hat einfach unglaublich viele witzige Momente mit dieser Figur. Hattest du eigentlich in die Serie schon mal reingeschaut?
Nee, gar nicht, weil ich auch einfach überhaupt kein How I Met Your Mother geguckt habe. Deswegen war das für mich so eine Sache, wo ich sagte, wenn ich das Original nicht kenne, muss ich mir dann das Remake, Spin-off, Fortsetzung, was auch immer das ist, angucken. Und da habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Aber mich würde noch interessieren, warst du denn vorher How I Met Your Mother-Fan oder hast du das eher so mitgeguckt, also so mitgenommen?
Ich war schon Fan. Ich fand das auch unglaublich lustig damals, die Serie. Aber es war, also ich kann mich mit dieser neuen Serie tatsächlich ein bisschen mehr identifizieren, weil sie näher an meiner Altersgruppe dran ist. Es sind halt Menschen Anfang 30, die jetzt da so ihr Leben in der Großstadt bestreiten müssen. Und da war das irgendwie 2005 noch anderer Schlagmensch, mit dem ich mich noch nicht so identifizieren konnte.
Okay, es ist ein Wort. Bin ich gespannt, was noch so die anderen How I Met Your Mother-Fans aus der Redaktion sagen. Vor allem Hendrik, mal gucken. Der wird bestimmt dann im Podcast drin sein, wenn wir einen machen. Der hat ja auch die Podcast-Folge zu How I Met Your Mother mit aufgenommen. Da höre ich dann bestimmt mal sehr gespannt rein, was da so am Ende bei rauskommt, wenn dann alle Folgen da sind.
Ja, ich hoffe, ich bin dann am Ende nicht der Einzige, der die Serie mochte.
Max. Wir werden das herausfinden.
Dann springen wir zum 9. Juni, Esther. Dort hast du auch eine Serie mitgebracht.
Ja, da startet die 3. Staffel von Meine geniale Freundin bei Magenta TV. Das sind wieder 8 Folgen. Und wer das gar nicht kennt, das ist eine, ich sag mal, Coming-of-Age-Serie aus Italien nach dem gleichnamigen Buch von Ella Ferrante. Wobei die Autorin ganz interessanterweise eigentlich nur dieses Pseudonym gewählt hat, um überhaupt nicht in Öffentlichkeit aufzutreten. Also sie will dann ihr Werk eher für sich stehen lassen und interpretieren lassen, ohne dass da irgendwie ihre Person mit in Zusammenhang gesetzt wird. Und sie ist aber schon eine recht bekannte Schriftstellerin und hat zum Beispiel jetzt auch die Vorlage geschrieben gehabt zu Frau im Dunkeln, was jetzt gerade von Maggie Gyllenhaal für Netflix inszeniert wurde und auch Oscar nominiert war, zum Beispiel mit Olivia Colman in der Hauptrolle. Und genau, die hat 2001 das erste Buch dazu rausgebracht und dann kamen noch 4 weitere, die jetzt als neapolitanische Saga bekannt sind, und es waren auch in Deutschland ziemliche Bestseller. Und es geht im Prinzip um 2 Freundinnen, die im Neapel der 1940er Jahre aufwachsen, schon eher aus ärmlichen Verhältnissen. Und das reicht dann bis in die Gegenwart hinein, wo dann zurückgeblickt wird, weil eine verschwunden ist, Laila oder Lila. Und dann wird halt zurückblickend diese Geschichte der Vergangenheit erzählt, was passiert ist zwischen ihnen in ihrem Leben beim Erwachsenwerden. Und genau, da kommt jetzt die dritte Staffel zu und die vierte ist auch schon bestellt als finale Staffel. Also es soll dann eigentlich noch ein Gesamtwerk werden, was sich an den Büchern orientiert. Und ich habe es leider nicht gesehen, die Serie, obwohl die sehr spannend klingt. Habe dann aber jetzt mal ein paar Kritikerstimmen rausgesucht, weil ich mich auch erinnern konnte, dass die Kritiker das schon sehr gelobt hatten. Zum Beispiel die New York Times hat es ein intimes Epos genannt. Oder Vox schrieb, eine Serie, die mich vom ersten Bild an gepackt hat, obwohl sie nur eine kleine, sehr intime Geschichte über zwei Mädchen erzählt, die Lektionen über die Funktionsweise der Welt lernen. Oder die Süddeutsche Zeitung schrieb, welche unglaubliche Anstrengung es Frauen gekostet hat, sich aus den Zwängen jener Viertel zu befreien, ja überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu können, fängt die Serie glaubhaft ein. Elena und Lila konkurrieren um die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben und müssen ihre Kräfte doch bündeln, um das zu erreichen. Ihnen dabei zuzuschauen ist genauso spannend, wie darüber zu lesen. Also generell, so der Tenor ist tatsächlich von denjenigen, die das Buch gelesen haben, dass die Serie da wirklich sehr nah rankommt. Oder wie es Olli bei Moviepilot funktioniert, was für eine geniale Geschichte. Das Buch, der Hammer, die Serie ebenfalls. Kurz und knackig. Ja, also genau, wer da mal was Italienisches sehen will, das klingt wirklich sehr spannend, dass man mal eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte in Neapel erzählt wird. Du hast das, glaube ich, auch noch nicht mitgenommen, oder Max?
Nee, leider auch noch nicht. Das ist auch eine der Serien, die so untergegangen ist bei mir irgendwie. Dann kam irgendwas anderes dazwischen und dann habe ich es vergessen. Ja, und jetzt sind schon drei Staffeln da und bald die vierte. Oh Gott.
Nichtsdestotrotz, genau, dann können wir einfach mal euch sagen, bitte schreibt uns an, wenn ihr die Serie gesehen habt. Das würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet. Genau, als externe Meinungen noch. Oder ihr verschafft euch einfach jetzt den Überblick, wenn euch das jetzt schon interessiert. Das ist jedenfalls die dritte Staffel, Meine geniale Freundin bei Magenta TV, die am 9.6. startet.
Und dann darfst du auch gleich weitermachen. Dann
darf ich weitermachen? Dann springen wir einen Tag weiter, nämlich auf den 10. Juni. Und da startet eine Netflix-Serie mit dem Namen First Kill. Also erste Tötung, wenn man es übersetzen will. Ein bisschen komische, sehr seltsam, wenn man manche englischen Titel übersetzt. Aber gut, es ist eine 8-Episoden-Fantasy-Serie und geht um zwei Schülerinnen, die sich ineinander verlieben. Das Problem ist nur, dass die eine die Tochter einer Familie ist, die seit Generationen übernatürliche Kreaturen jagt mit Holzflöcken und allem, was so dazugehört. Und die andere ist eine Vampir-Sprössling einer mächtigen Vampirfamilie. Und ja, dass die zwei sich nur verlieben, ist etwas ungünstig in den Augen ihrer Familien. Und das Besondere ist, dass bei ihnen beiden jetzt der erste Kill, der im Titel ja schon steckt, bevorsteht. Also sie haben beide noch nicht getötet, müssten sie es aber das erste Mal. Aber es ist natürlich für einen Vampir und einen Monsterjäger was Unterschiedliches zum ersten Mal zu töten. Und ja, da steht jetzt, glaube ich, einfach diese Entscheidung an. Und das ja ist so eine Teen-Drama-Serie, Fantasy, Queere Liebesgeschichte, basiert auf einer Kurzgeschichte der Serienschöpferin, die das dann einfach auch gleich selbst inszeniert hat. Warum auch nicht? Der amerikanischen Autorin V.E. Schwab. Keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und ich muss zugeben, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das sieht schon ein bisschen trashig aus. Wie so eine Mischung aus Buffy und Prise Twilight. Und ja, aber das hat es dann irgendwie auch wieder sympathisch gemacht, dass es da so ein bisschen unverhohlen einfach auch ein bisschen voll auf die Tube drückt. Und den Cast, da kannte ich kaum jemanden, bis auf Elizabeth Mitchell. Die habe ich gedacht, oh, ein Lost-Star immer wieder, der sich im Serienbereich rumtreibt, da habe ich mich gefreut. Aber genau, einfach eine kleine Fantasy-Serie, die ich hier mal mitbringen wollte und mal reinwerfen. Ist das was du dir vielleicht mal die erste Folge ansehen wirst, Max?
Wie du schon sagst, das sah sehr trashig aus, aber ich glaube, manchmal braucht man auch genau das. Und ich glaube, das ist so eine schöne Serie, so zum Abschalten. So mal Sonntagnachmittag, Hirn aus. Und dann sich Vampirinnen und Vampirjägerinnen verliebt sehen.
Ja, genau. So dachte ich auch. Das ist jetzt nichts groß für den Kopf, sondern einfach mal so, mal was Entspanntes.
Genau. Ist ja auch schon bald Sommer, ne? Und dann, wenn es draußen warm ist und man sowieso schon zerfließt auf der Couch, dann kann man auch das gucken. So, dann springen wir ein weiter. Nee, wir sind immer noch am 10.6. Oh Gott, jetzt bleiben wir.
Wir bleiben jetzt 10. eine Weile am 10.
Genau, und dort haben wir eine Sprachnachricht von Matthias bekommen. Da startet nämlich bei Apple TV Plus die dritte Staffel von For All Mankind. Jetzt gebe ich Matthias das Wort.
Hi, hier ist der Matthias. Ich habe euch als Serien- bzw. Streaming-Tipp For All Mankind mitgebracht. Da startet jetzt die dritte Staffel am 30. Juni auf Apple TV Plus und das ist somit eine meiner Lieblingsserien aus den letzten Jahren. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht von Staffel 1, also nicht vom Start direkt an dabei gewesen, weil das zuerst nach einem sehr schweren, langen Prestige-Drama aussah und ich dachte, das muss man nicht unbedingt auf dem Schirm haben und dann habe ich trotzdem mal neugierig hineingeschaut und war komplett begeistert, wie diese Serie aufgebaut ist, was sie für Figuren mitbringt. Also wirklich nach The Morning Show ist das, glaube ich, so mein Lieblingsserien-Ensemble, was wir in den letzten Jahren kennengelernt haben. Und was noch ein ganz besonderer Reiz an dieser Serie ist, sie beginnt mehr oder weniger als Geschichtsserie. Also wir befinden uns kurz vor der ersten Mondlandung. Dann stellt sich allerdings heraus, dass wir uns in einer alternativen Geschichte bewegen. Dann sind nicht die Amerikaner, die den Wettlauf zum Mond gewinnen, sondern eben die Sowjets haben den ersten Mann auf dem Mond positioniert und daraus entwickelt sich dann letzten Endes doch eine Science-Fiction-Geschichte, weil wir sehr viele spannende Zeitsprünge haben und ohne da zu viel zu spoilern, wir bewegen uns mit großen Schritten in die Zukunft und schon bald ist auch nicht der Mond das einzige Ziel, was die Menschen von der Erde versuchen zu erreichen, sondern gerade jetzt in der dritten Staffel, die jetzt kommt, ist ein ganz anderer roter Planet von Interesse und ich bin super gespannt, wie die Serie diesen großen Sprung schafft, also nicht nur von der Distanz her, das müssen nicht nur die Figuren überwinden, sondern auch der Serie tun sich daher völlig neue Möglichkeiten auf rein was, ja keine Ahnung, das Geschichten erzählen angeht. Ich freue mich da mega drauf und würde sie euch ganz gerne ans Herz legen, diese tolle Serie For All Mankind bei Apple TV Plus am 30. Juni.
Ja, danke Matthias für den Tipp. Ich habe damals die erste Staffel von For All Mankind gesehen, bin auch nicht dazu gekommen, bisher die zweite Staffel zu gucken. Und jetzt wird sie immer interessanter, die Serie, und ich muss langsam mal aufholen. Hast du die zweite gesehen, Esther?
Nee, ich habe sogar nur die allererste Folge gesehen von der ersten Staffel. Aber was Matthias erzählt, ist schon sehr interessant. Und gerade wenn es jetzt noch ein bisschen weiter weggeht, so zum Mars, da wird es jetzt noch interessanter als Sci-Fi-Serie für mich.
Muss nochmal irgendwann nachgeholt werden. So, dann kommen wir zum nächsten Serienstart, auch am 10. Juni, und zwar bei Netflix. Da geht eine große, beliebte Serie zu Ende, Esther.
Ja, eine große, die keiner von uns gesehen hat, aber die trotzdem sehr groß ist, nämlich Peaky Blinders, Gangs of Birmingham, wird da in die sechste und letzte Staffel starten am 10.6. Das sind wie immer 6 Episoden. Da waren bisher alle, glaube ich, alle Staffeln mit 6 Episoden bedient. Und es ist so ein ja, Gangster-Familien-Epos in der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts. Es beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. Da geht's dann so um kriminelle Machenschaften in Birmingham, Schwarzmarkt, illegale Wetten. Die Familie will dann auch so ein bisschen in diesen Waffenmarkt einsteigen, was nochmal ein anderes Kaliber ist. Der Fokus liegt zumindest am Anfang auf Thomas Shelby, wahrscheinlich zum Ende auch. Ich hab nur gerade die erste Folge gesehen, deswegen, es musste 6 Staffeln hat's gedauert, bevor ich da endlich mal reingucken konnte und ich bin jetzt auch ziemlich angefixt. Der wird gespielt von Cillian Murphy, den ihr hoffentlich alle kennt aus zum Beispiel Inception oder anderen Nolan-Filmen. Und ja, der verkörpert da diesen kriminellen jungen Mann, der da so in seiner Familie aufsteigt. Und am Anfang geht es auch noch viel so um Polizei, die dann kommt, um diese Bande dingfest zu machen, als da eine Waffenlieferung verschwunden ist. Und ja, diese Peaky Blinders stehen halt die ganze Zeit im Vordergrund. Diese Straßengang, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Rasierklingen in ihre Schirmmützen genäht hat. Also mit denen möchte man sich da lieber nicht anlegen. Und ich habe mal letztens über den Cast drüber gescrollt und dachte, krass, was da alles für Stars schon rumgelaufen sind in den letzten Jahren. Also Anya Taylor-Joy, Sam Claflin, Tom Hardy, Alan Gillen, Adrian Brody. Also wirklich, was da so alles in dieser Prestige-Serie auftaucht, ist beachtlich. Und ja, jetzt kommt die 6. Staffel und wird alles abschließen und hoffentlich zur Zufriedenheit der ganzen Fans abschließen. Und ich glaube, Wenn das jetzt soweit ist, dann muss ich da jetzt auch mal aufholen. Das ist von Steven Knight geschaffen worden. Den kennt ihr vielleicht als Drehbuchautor von so Sachen wie Lock oder Porn Sacrifice oder Tabu, also noch eine Tom Hardy-Serie. Und es ist einfach ein cooles Setting, intensive Hauptdarsteller. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und da sind jetzt, wie gesagt, alle 6 Staffeln dann bei Netflix am 10.06. Und witzigerweise vor kurzem auch gerade die ersten 2 Staffeln zu Amazon gekommen. Also wenn ihr erstmal nur Amazon habt, dann guckt doch erstmal bei Amazon rein, ob euch das gefällt. Und dann könnt ihr bei Netflix immer noch weitergucken. Genau. Aber genau, bei Amazon nur auf Deutsch, der Hinweis hier. Ja. Was hat dich bisher davon abgehalten, Peaky Blinders zu schauen, Max?
Es ist heute die Folge der Serie, die Max noch nicht gesehen hat. Erst Morgan, dann Peaky Blinders. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin auch, werd nie so richtig warm mit Gangsterserien. Mhm. Da braucht es immer schon viel, damit ich die anfange. Und jetzt sind so 6 Staffeln gleich so, das ist gleich so eine Mammutaufgabe.
Ich war dann aber überrascht, dass wirklich alle nur jeweils 6 Episoden haben. Das ist ja bei den britischen Serien immer so, dass man die doch relativ schnell weggeschaut hat. Genau. Aber ja, genau. Wie gesagt, das gibt's jetzt und ihr Peaky Blinders-Fans da draußen wisst sowieso schon Bescheid, was da auf euch zukommt. Insofern schaut euch das an und schreibt uns gerne, ob das ein zufriedenstellendes Serienfinale für euch war. Jetzt kommen wir zu einer Serie, die wir beide kennen und wahrscheinlich auch mehrfach gesehen haben. Ich zumindest, Max. Am 15.06. startet Love, Victor Staffel 3 und das ist dann auch gleich die finale Staffel bei Disney Plus. Und ja, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr sicherlich, dass Max und ich große Love, Victor-Fans sind, weil das einfach so eine wunderschöne Teenie-Serie ist, die einem einfach das Herz erwärmt und so einen schönen Tonfall mitbringt und so. Ja, einfach einen abholt. Da kommen jetzt wieder 8 Folgen. Ich vermute fast, dass Disney Plus die wieder wöchentlich ausstrahlen wird, obwohl die USA die alle auf einmal raushaut. Das ist immer so ein bisschen mies. Es geht immer noch um den Schüler Victor Salazar, der an der Creekwood High zur Schule geht. Und Love, Simon-Fans wissen jetzt sicherlich, dass das auch die Schule von Simon Spears ist. Und der hat dann nach seinem Umzug und seinem Neuanfang und nachdem er jetzt endlich seine sexuelle Orientierung geklärt hat in Staffel 1, mit Beziehungsproblemen auch ein bisschen zu tun und muss sich da irgendwie zurechtfinden mit der ersten Liebe und hält er daran fest, huckt er sich nach jemand Neuen um. Und vielleicht so viel, in Staffel 2 gab es einen ganz miesen Cliffhanger, wo zwischen alter und neuer Liebe gewählt werden musste. Und dann stand er vor der Tür und hat geklingelt und dann hörte einfach die Staffel auf und man wusste nicht, für wen er sich entschieden hatte. Und ja, das wird jetzt endlich geklärt in Staffel 3 und ich hoffe einfach mal zur Zufriedenheit. Ich weiß, welche Präferenz ich habe, aber ich habe mich tatsächlich immer noch nicht getraut, in die Screener reinzuschauen, die wir eigentlich inzwischen schon haben, Max, weil ich einfach einerseits mit der Serie noch nicht abschließen will. Ich kann es noch ein bisschen hinauszögern und sagen, kommt ja noch Staffel 3, es ist ja noch nicht zu Ende. Und andererseits, weil ich auch ein bisschen Angst davor habe, was dann jetzt als nächstes passieren wird. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr drauf und bin auch einfach Fan von den Figuren, die um Victor herum alle so existieren. Also sein Freund Felix ist einfach großartig, sein bester Freund. Der ist so ein bisschen nicht vertrottelt, aber der tritt gerne mal ein paar Fettnäpfchen und ist trotzdem ganz liebenswert und hilfsbereit immer. Und der Jock Andrew und seine erste Freundin Mia und die Schwester Pilar, die haben alle so ihre Facetten, die es einfach Spaß macht, so als unterschiedlichste Teenies zu verfolgen, wie sie so ihre Jugend meistern. Und wenn dann noch ja die Familienkrise oder die Ehekrise der Eltern dazukommt, die dem alles noch ein bisschen mehr auch Tiefe gibt, so als Familiendrama mit Herz, dann ja, hat man da die perfekte Serie für mich. Und ich bin schon ganz traurig, dass das jetzt wirklich endet. Aber zumindest können sie es dann irgendwie wirklich auch jetzt mit einem geplanten Abschluss machen und nicht irgendwie, dass man mittendrin abbricht und sagt, nö, wird keine neue Staffel bestellt. Insofern, ja. Wie stehst du zum Trilogieende, Max?
Viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich konnte nicht warten.
Du konntest nicht widerstehen.
Ich konnte nicht widerstehen, ich habe es schon gesehen. Bin doch sehr traurig, dass die Serie zu Ende ist. Ich hätte gerne noch mehr Staffeln gesehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Serie, also eigentlich ist sie schon, kann man sagen, dass sie abgesetzt wurde. Mhm. Sie konnten natürlich planbar ein Serienfinale drehen, aber die hätte natürlich noch viel weiterlaufen können. Und ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die beiden Showrunner jetzt in diese andere Disney-Holo-Serie How I Met Your Father verstärkt eingebunden sind. Weiß ich nicht, aber trotzdem schade, dass es schon vorbei ist. Aber
wenn das so ist, dann schaue ich das jetzt erst recht nicht. How I Met Your Father. Aber ich wollte nur noch dazu sagen, wenn ihr Heartstopper auch so geliebt habt wie wir, dann und Love Victor noch nicht kennt, ich glaube, das sind zwei ganz gut vergleichbare Serien, so vom einfach vom Tonfall, von so einer netten Liebesgeschichte an der Schule. Das gefällt euch dann bestimmt auch. Was wolltest du noch sagen?
Unbedingt. Ja, wollte ich sagen, unbedingt. Das ist ein super Double-Feature. Heartstoppers und Love Victor. Und hier habt ihr dann genau gleich 3 Staffeln und insgesamt 28 Folgen dann. Voller Liebe und Herzschmerz und allem. Das kann dann gut über die Zeit bis zur nächsten Staffel von Heartstopper hinwegtrösten ein bisschen. Dann springen wir zum 16. Juni zu Netflix. Und dort habe ich heute mal eine Animationsserie noch mitgebracht. Und zwar heißt sie Dead End Paranormal Park. Das sind 10 Episoden und es ist eine queere Horror-Comedy-Cartoon-Serie. Und die basiert auf einer Comicreihe namens Dead Endia von Hamish Steele. Und die finde ich super. Ich halte es jetzt einfach mal für Esther in die Kamera. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ich habe hier das Buch, den Comic nämlich liegen auf dem Tisch. Den finde ich super. Das
der ist ja ganz schön dick.
Der ist ganz schön dick, aber sind auch sehr dick, die Seiten. Und große Bilder ist halt schon eher für Kinder. Also es ist schon ein Kindercomic. Vielleicht einmal
jetzt
ganz kurz.
Jetzt stelle ich mich so große Papppapierseiten vor, wo man umblättert und denkt, man hat schon das halbe Buch in der Hand. Max, bin ich so gespannt, was du erzählst.
So schlimm nicht. Genau zur Handlung geht es um Barney, ist die Hauptfigur. Und der ist nicht nur auf der Suche nach einem Job, sondern auch nach einer Bleibe. Denn der Transgender-Jugendliche kann nicht mehr bei seinen Eltern oder mit ihnen unter einem Dach leben. Und da kommt jetzt dann ein Ferienjobangebot in einem Freizeitpark wie gelegen. Und er und seine Freundin Norma Khan, das ist schon die zweite Khan in dieser Folge, nach Kamala Khan haben wir Norma Khan, die bewerben sich beide auf eine Anstellung in der Spukhausattraktion Dead End. Und nach ihrer Ankunft dort müssen die beiden aber erkennen, dass dies keine gewöhnliche Freizeitparkattraktion ist, denn Dead End ist ein Portal zur Unterwelt und anderen Ebenen der Existenz. Und dort kommt dann auch gleich ein mächtiger Dämonenkönig in die Welt der Menschen und erlangt Besitz von Barneys kleinem Hund Pugsley und dieser verfügt daraufhin dann über Zauberkräfte und kann sprechen. Und dann haben wir Norma, Barney, Pugsley und noch den dämonischen Portalhüter Courtney und die alle arbeiten nicht nur in Dead End, sondern müssen dann tagtäglich auch gegen übernatürliche Schrecken aus anderen Dimensionen sich zur Wehr setzen und nebenbei auch mit werden auch noch mit jeder Menge Gefühlschaos konfrontiert. Das kommt auch noch dazu.
Ich habe mir den Trailer angesehen und woran ich mich vor allem wahrscheinlich noch lange erinnern werde, ist dieser magische Mops, der da seltsame Dinge tut, rumschwebt und seine Macht ausübt und mit glühenden Augen und auf einmal anfängt zu sprechen. Also das sah schon sehr lustig aus.
Genau, das ist der Pugsley. Also den Comic finde ich wirklich zuckersüß. Das ist so ein kleines, tolles, queeres Horrorabenteuer für Kinder mit einer Transgender-Hauptfigur, was ich sehr cool finde. Und der Comic geht da auch wirklich sehr feinfühlig und ehrlich mit dem Thema um. Und der Barney hat auch eine ganz süße Romanze noch mit einem Freizeitparkangestellten später. Ganz, ganz toll, der Comic. Und ich hoffe, die Serie mindestens genauso. Und das ist auf jeden Fall so eine Serie, die es bisher so noch nicht gab. So eine Kinder-Cartoon-Serie mit einem Transgender-Hauptcharakter. Und es gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Diversität im Comic und hoffentlich auch in der Serie. In den USA hat die Serie jetzt schon für einen Skandal gesorgt, hatte ich gelesen. Da gibt's jetzt schon so ein paar offensichtlich homo- und transfeindliche Senatoren, die sich gewaltig an der Serie stören, ohne sie gesehen zu haben und schon Triggerwarnungen fordern vor der Serie mit neuer Alterskennzeichnung. Ganz weird. Also noch ein Grund mehr, die Serie zu gucken.
Ich habe nur gesehen, dass das Netflix irgendwie unter so einem neuen Banner, was ich vorher noch gar nicht bemerkt hatte, gefühlt hat, irgendwie so After School oder irgendwie sowas, was so implizierte, dass es um Kinderunterhaltung ist, explizit, um darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Trailer schauen.
Ja, die haben auch für das Kinderprogramm noch mal so einen extra Kanal auf YouTube auch. Das läuft dann nicht unter dem normalen Kanal.
Okay.
Aber ich kann noch ganz kurz was dazu sagen, warum sich die Serie auch im O-Ton nämlich lohnt, sehr. Da gibt's nämlich einige Gaststars, habe ich gelesen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Gibt's nämlich so Alan Cumming zum Beispiel oder die meine Pose-Lieblinge Angelica Ross und MJ Rodriguez spielen dort eine Gastrolle. Und es soll sogar eine Musical-Folge geben mit Songs von Fall Out Boy, Frontsänger Patrick Stump. Also wenn das kein Grund ist, die Serie jetzt zu gucken, dann weiß ich auch nicht mehr.
Klingt's großartig. Setzen wir auf die Watchlist am 16.06. Dead End Paranormal Park.
Genau. Und ich habe noch eine Serie mitgebracht, die auch am 16. Juni startet, aber bei Sky. Und zwar Midwich Cuckoos, das Dorf der Verdammten. Noch mehr Horror mitgebracht. Genau, das ist ein Sci-Fi-Horror-Drama und zwar eine moderne Neuinterpretation von The Midwich Cuckoos, dem Roman von John Wyndham aus dem Jahr 1957. Und der Roman wurde schon zweimal verfilmt bisher. Einmal 1960 von Wolf Riller und die bekannteste, glaube ich, die ich auch als Kind mal gesehen habe, von 1995 von John Carpenter. Der hat auch das Dorf der Verdammten. Da erinnert man sich doch an diese ikonischen kleinen Kinder mit den blonden Haaren und den leuchtenden Augen, die alle creepy sind.
Gruselkinder sind generell gut in Horrorfilmen.
Ja, genau. Und hier haben wir jetzt am bekanntesten, die da mitspielt, die Hauptrolle ist Keely Hawes in der Neuverfilmung. Bin ich auch großer Fan von ihr. Line of Duty, Ashes to Ashes oder die meisten kennen sie wahrscheinlich aus der Serie Bodyguard, da hat sie die Innenministerin gespielt. Genau, und die Adaption jetzt, die wurde von David Farr entwickelt. Das ist der Schöpfer von The Night Manager der Serie oder auch der Amazon-Serie Hannah und auch dem Film, auf dem die Serie basiert. Und einmal so kurz was zur Handlung, falls ihr noch nie was von Das Dorf der Verdammten gehört habt. Es geht dort um die Kleinstadt, britische Kleinstadt Midwich, so eine sehr idyllische kleine Stadt im Süden Englands, so in der Nähe von London. Und eines Tages bricht dann ein kosmisches Ereignis über die Stadt herein. Und erst gibt es so flackernde Fernseher und überall die Lichter und Ampeln flackern. Die Tiere in der Stadt verhalten sich seltsam und irgendwas Bedrohliches kündigt sich an. Und dann kommt es von einem Moment auf den anderen, fallen innerhalb eines Gebiets in dieser Stadt alle Menschen kollektiv in Ohnmacht.
Da musste ich dann gleich mal an Leftovers denken, als ich das im Trailer gesehen habe, diese Szene. Also da verschwinden die zwar und kommen erstmal nicht wieder, aber da sah das schon so eher so aus wie so ein Ereignis irgendwie so. Anscheinend nur aufs Dorf beschränkt, ja.
Und hier bleiben sie liegen und wachen 12 Stunden später wieder auf. Aber alle Frauen, die dort in Ohnmacht gefallen sind, sind jetzt plötzlich schwanger. Das ist der große Twist der ganzen Sache. Und sie können diese Stadt auch nicht mehr verlassen. Und dann macht die Serie schon so ein paar Zeitsprünge, aber auch die Geschichte. Und zwar sind dann die ganzen Kinder geboren. Und diese Kuckuckskinder, das ist dann halt so der Titel der Serie, die Midwich Cuckoos, die entwickeln sich schneller als normale Kinder. Sie entwickeln so eine Art kollektives Bewusstsein und werden von Tag zu Tag unheimlicher. Genau, und was das Ganze so mit diesen Kindern zu tun hat, will ich natürlich jetzt nicht verraten. Und es gibt extrem viele verschiedene Charaktere in der Serie. Vor allem halt so die ganzen einzelnen Geschichten der Mütter. Manche haben so mit postnatalen Depressionen zu kämpfen. Und die Kinder, die halt genetisch nicht so richtig ihre sind. Und die wissen, dass das so was Fremdes ist, dass, wie sie damit klarkommen, ob sie diese Kinder lieben können. Das ist auch so ein sehr interessanter Engel dieser Serie und Geschichte. Also der Ankerpunkt der Story ist halt die von eingangs erwähnt Keely Hawes gespielte Psychotherapeutin Dr. Susanna Zellaby, die zufällig an Tag X damals aus der Stadt war. Aber ihre Tochter ist auch hat auch so ein Blackout-Kind bekommen. Genau, ich habe eben Kuckuckskinder gesagt, aber das war natürlich der Titel. In der Serie heißen sie Blackout-Kinder. Genau, und sie ist quasi so die Mittelsfrau zwischen den Müttern und der Regierung und der Polizei, die dann natürlich auch sehr schnell darauf aufmerksam sind und dort Wissenschaftler hinbeordern, die diese Kinder die ganze Zeit immer untersuchen. Genau, und sie ist so die Therapeutin für alle vor Ort. Und der größte Unterschied, das sieht man schon im Trailer, die Kinder sind nicht mehr alle blond, sie sind nicht mehr gelbäugig und silberhäutig, Ist ein bisschen diverser jetzt aufgestellt, die Kinder. Was sie vielleicht auch noch ein bisschen creepier macht, weil sie einfach alle wie normale Kinder und nicht wie Alien-Kinder aussehen. Aber dafür haben die jetzt alle grausige Perücken. Ich weiß nicht, was das für eine kreative Entscheidung war. Das sieht man im Trend. Die Kinder haben echt unglaublich schlimme Perücken auf.
Man muss wahrscheinlich die irgendwie als was Absonderliches kennzeichnen. Und dann sind es halt die Frisuren, die da rausstechen müssen.
Ja, ganz schlimm. Genau, ich habe da schon ein bisschen reingeguckt. Und wenn ihr jetzt creepy Kinder sehen wollt, dann müsst ihr aber euch tatsächlich ein bisschen gedulden. Die gibt's nämlich erst ab Folge 3 zu sehen. So, die erste Folge ist so komplett diese Massenohnmacht, dieser Vorfall und wie das Militär damit umgeht und versucht, diese Stadt zu umstellen und da reinzukommen. Und in der zweiten Folge geht's dann um den Schwangerschaftsprozess und da gibt es dann aber creepy Schwangerschaftsbäuche, wenn Frauen versuchen, aus der Stadt zu gehen und dann bedrohlich die Kamera auf ihren Bauch hinzoomt und sie nicht verlassen können, die Stadt. Das ist auch sehr interessant. Genau, und dann ab der Folge 3 kommen dann die creepy Kinder zum Einsatz.
Ach, ich habe nichts dagegen, wenn sowas lange vorbereitet wird. Und ich finde ja einfach die Situation schon an sich interessant, wo man umfällt und nicht weiß, was passiert ist. Es steht auf jeden Fall jetzt auf meiner Watchlist, auch seit ich den Trailer gesehen habe, fand ich alles sehr interessant.
Genau, ab 16.06. Ich weiß leider nicht, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich habe leider keine genauen Informationen gefunden, wie viele Folgen es jetzt am Ende sind. Also so zwischen 7 und 8 Folgen werden es sein.
Können sich ja später noch entscheiden. Bei Sky wird ja alles immer wöchentlich ausgestrahlt meistens.
Genau, also ich habe 6 gesehen und es war noch nicht zu Ende.
Okay.
Da
okay.
Kommt auf jeden Fall noch was. Dann würde ich sagen, springen wir zum 17. Juni, Esther.
Ja, da startet bei Amazon die Serie The Summer I Turned Pretty. Und wie der Titel schon verrät, es ist eine Sommerserie. Die müsst ihr euch unbedingt im Sommer ansehen. Es sind 7 Episoden und es entstand nach einem Buch von Jenny Han, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr Netflix To All the Boys Trilogie gesehen habt. Da hat sie nämlich auch schon die Vorlage geschrieben. Und das ist jetzt auf dem Buch, was sie noch sogar vor ihrer sehr berühmten Trilogie verfasst hat. Im Deutschen heißt das Der Sommer, als ich schön wurde. Also The Summer I Turned Pretty haben sie dann den englischen Titel lieber beibehalten für die Serie. Und es geht um die jugendliche Belly, die ja jeden Sommer ans Meer fährt und da dann wirklich mehrere Wochen verbringt mit ihrer Mutter Laurel, weil die nämlich, als sie schwanger war, ihre allerbeste Freundin Susanna kennengelernt hat. Und da haben die dann beschlossen, sie wollen immer am Meer zusammen Urlaub machen im Sommer. Und deshalb sind dann auch immer noch Bellys Bruder Steven dabei, sowie die Söhne von Susanna, die heißen Jeremiah und Conrad. Und das ist einfach Tradition, die treffen sich und es ist einfach so ihr Highlight im Jahr, da jedes Mal hinzufahren. Und die andere Familie ist auch ein bisschen reicher als sie. Aber die haben sich da halt wie so eine Familie auch eingerichtet, so eine Sommerfamilie. Nun kommt Belly aber in dieses Alter, wo sie jetzt, wie der Titel besagt, sich etwas verändert. Also sie verliert dann ihre Brille und sagt von sich selbst auch, sie wird jetzt auf einmal hübsch. Und die Männer oder die Jugendlichen drehen sich auch mal nach ihr um. Und da verändert sich dann auch so ein bisschen die Perspektive der 2 Söhne, der besten Freundin der Mutter, also Jeremiah und Conrad, auf sie, auf diese kleine Schwester. Und da sie sowieso schon länger in Conrad verliebt ist, will sie das jetzt natürlich irgendwie auch ausnutzen. Und dann müssen erstmal diese ganzen Beziehungen neu auseinanderdividiert werden, wer wie zu wem steht und wen sie eigentlich will. Also so, das klingt erstmal nach so einem Standard-Liebesdreieck, was man ja sehr häufig in so Teenie-Unterhaltung hat. Und es sind doch wirklich sehr viele Themen so von diesen Sommer-Liebe-Sachen drin, Partys, Pool, erster Kuss und sowas alles. Auch mit Rückblenden, zumindest wenn man dem Buch glaubt. Das habe ich nämlich gerade jetzt am Wochenende ausgelesen. Es ging auch ganz flutsch und weg ganz schnell. Es gibt aber noch ein zweites Thema, was dann erst so langsam nach und nach durchkommt, was ich dann finde, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht, damit es nicht nur so eine oberflächliche Teenie-Sache bleibt. Aber natürlich muss man auch erstmal dieses, sage ich mal, grundlegende Format mögen, um sich das anzusehen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Showrunnerin Gabrielle G. Stanton hat zuvor an so Sachen wie Grey's Anatomy, Ugly Betty oder Haven gearbeitet. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie jetzt auch der Hauptfigur jetzt in dieser Serie so einen asiatisch-amerikanischen Hintergrund gegeben haben, was im Buch noch nicht so war, aber was natürlich jetzt auch wieder den Bogen schlägt zu To All the Boys, wo natürlich auch endlich mal ein asiatisch-stämmiges Mädchen da eine ganze schöne Romantikreihe Romcom tragen durfte. Und ja, ich glaube, das ist auch so eine ideale Sommerserie, die man sich dann jetzt bei Amazon anschauen kann.
passend zum Sommeranfang.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, es ist ja 17.06. dann ziemlich nah dran, dann geht's auch wirklich los mit Feriengefühlen, die man da auch in Serie erleben kann. Max, ist das auf deiner Watchlist oder ist das eher so für dich mal schauen, was das wird?
Ist eher einmal schauen. Ich habe auch oft immer bei Netflix diese Teenie-Romcom-Filme immer bei uns bei mir auf der Watchlist, aber die fallen dann meistens immer hinten runter.
Ja. Es ist auch witzig, häufig habe ich so den Eindruck, dass Streaming-Dienste, wenn eine Sache bei einem Konkurrenten gut läuft, dann sich einfach irgendwelche anderen Werke von dem Autor der Vorlage oder der Autorin schnappen, um dann zu sehen, ob es vielleicht nicht auch irgendwie zu so eigenen Franchise oder zum eigenen Erfolg ausgebaut werden kann. Und das werden wir dann hier feststellen, ob das was wird oder nicht. Denn da gibt es dann auch noch zwei weitere Romane, die verfilmt werden könnten, wenn jetzt die erste Staffel erfolgreich ist. Genau.
Und ist natürlich auch interessant, wenn vorher so Netflix hat halt ein Buch zu einem Film gemacht, aber hier wird das gleich auf eine ganze Serie gestreckt, ob das funktioniert, ob das die Vorlage hergibt, dann da irgendwie. Wie viele Folgen sind das? Weißt du das?
7 Stück. Also ich vermute fast, dass das Halbstünder sind, aber das habe ich noch nicht so gefunden, welche Laufzeit das dann am Ende wirklich hat.
Das ist dann noch erfrischender, wenn es nur eine halbe Stunde wäre. Dann kommen wir zur nächsten Serie, zum 22. Juni. Dort kommt wieder Superhelden-Content in diesem Monat. The Umbrella Academy Staffel 3 zu Netflix. Fast 2 Jahre haben wir gewartet auf die neue Staffel. Jetzt ist sie da und ich nenne sie jetzt einfach mal Netflix Multiverse of Madness ist es, weil in Staffel 2 haben die Hargreaves-Geschwister, die Supergeschwister, in den 1960er Jahren dort versucht, die Apokalypse abzuwenden und sind dann am Ende wieder in ihre Gegenwart gereist und mussten dann schockiert feststellen, dass sie die Zeitlinie verändert haben und in einer anderen alternativen Realität gelandet sind. Und in dieser existiert die Umbrella Academy nicht, beziehungsweise wurden sie als kleine Kinder nicht von Sir Reginald Hargreaves ausgewählt, sondern stattdessen wählte er andere Kinder und gründete die Sparrow Academy. Sprich, hier gibt es jetzt 7 neue Supergeschwister und ganz vorne mit dabei ist ihr verstorbener und jetzt alternativer Bruder Ben. Und wenn man sich den Trailer schon mal anguckt, wird enthüllt, dass sie durch ihre Zeit reisen und dadurch, dass sie jetzt eine neue Realität erschaffen haben, ein Zeitparadoxon erschaffen haben, das die Realität nach und nach zerstört. Weil es geht eigentlich in jeder Staffel immer um die Apokalypse und das Ende der Welt. Und das muss irgendwie abgewandt werden. Und genau, und jetzt müssen sie einen Weg finden, dieses Paradoxon aufzuhalten, damit die Welt wieder normal wird. Und nebenbei müssen sie sich dann noch mit ihren neuen Supergeschwistern, den Sparrows, arrangieren. Und auch eine sehr spannende Veränderung noch für die neue Staffel. Darsteller Elliot Page hat sich ja kurz vor Beginn der Produktion, damals der dritten Staffel, als Transmann geoutet. Und wir wissen jetzt auch schon, dass die Serie das aufgreift und Elliot Page jetzt als Victor Hargreaves in Staffel 3 auftritt. Da bin ich aber sehr gespannt, wie die Serie auch das Thema Transidentität vielleicht mit in die Handlung mit einbindet. Da bin ich schon sehr gespannt auf die neue Staffel. Und diesmal bin ich tatsächlich auch mehr gehypt als sonst auf die neue Staffel, weil die erste Staffel fand ich eher durchschnittlich, war ich jetzt nicht so mega begeistert von, so im Vergleich zu den vielen anderen gleichzeitig laufenden SuperheldInnen-Serien. Aber mit Staffel 2 hat sich die Serie dann doch einen Platz in meinem Herzen ergattert und die Sub-Familie ist mir ans Herz gewachsen. Und ich erwarte mindestens wieder eine coole Tanzszene mit allen Geschwistern in der dritten Staffel.
Bitte.
Genau, 10 neue Folgen. Esther, geht's dir da ähnlich?
Ja, mir geht's sogar noch ein Stück ähnlicher als dir. Nee, Spaß beiseite. Ich habe auch erst letztes Jahr die ersten 2 Staffeln hintereinander weggeguckt, weil ich immer von diesem Phänomen mitbekommen habe und dachte, eigentlich müsste Superhelden-Serie doch was für mich sein. Warum hat mir das irgendwie beim ersten Mal nicht so richtig gefallen? Da hatte ich irgendwie nach 2 Folgen abgebrochen. Und dann musste ich auch erstmal eine Weile reinkommen, aber inzwischen ist es auch eine Serie, die ich ganz gerne gucke. Und ich bin vor allem auch gespannt, weil ich Ben als Charakter immer total spannend fand. Der kam immer viel zu kurz in den anderen Staffeln. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt einen Rahmen kriegt, wo ich auch ihn mal ein bisschen mehr in Aktion erlebe, als nur als Geist, der einem seiner Brüder ins Ohr flüstert.
Ja, jetzt ist er ja sogar der Anführer auch der neuen Geschwister. Ja. Deswegen mindestens, dass er ein bisschen mehr von sich zeigen kann.
Mehr Tentakel-Action.
Yay! Und dann kommen wir noch eine Netflix-Serie am 24.06. Man könnte es auch sagen, nochmal Superhelden-Content, je nachdem, wie man es auffasst. Haus des Geldes.
Vielleicht auch heimliches Multiversum. Haus des Geldes, Korea, muss man ja dazu sagen, ja. In Deutschland. 12 Episoden, auch ungewöhnlich lang für eine Netflix-Serie. Ist natürlich das Remake des spanischen Hits Haus des Geldes, La Casa de Papel. Und dreht sich demnach eben auch wieder um einen Genie, den Professor, der sich Menschen mit unterschiedlichen Talenten und krimineller Veranlagung an Bord holt, um ja während einer Geiselnahme sehr viel Geld abzustauben. Man weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt genau den Rahmen haben wird, wie schon bei Haus des Geldes, dass sie da eine Notendruckerei überfallen. Aber der Trailer hat schon so ein bisschen verraten, dass es da auch um Nord- und Südkorea geht, die da so ihren Konflikt beigelegt haben und jetzt so eine Kooperation inklusive gemeinsamer Währung wollen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die da irgendwelche neu geprägten Münzen oder irgendwas stehlen? Also so richtig klar ist mir das noch nicht.
Das ist ganz weird, weil bei Netflix auf der Seite steht, dass es um Münzen geht, aber im Trailer sieht man Banknoten. Das ist alles ein bisschen verwirrend bei Netflix gerade.
Müssen wir uns also überraschen lassen, ob sie dann eher noch große Transporter brauchen, um diese schwere Last von Münzen abzutransportieren. Das stell ich mir etwas schwierig vor. Aber es soll natürlich wieder der größte Überfall aller Zeiten werden. Und ich bin mal gespannt, ob es dann auch ein bisschen politischer und sozialkritischer wird, so mit dieser Nord-Südkorea Situation. Im Englischen heißt es zum Beispiel, Money heißt Korea Joint Economic Area, also diese geteilte Wirtschafts Gegend, genau.
Zone,
danke. Ja. Und was dann der Trailer auch verspricht, ist im Deutschen, dieser Raub ist wie kein anderer, wo ich dann erstmal schmunzeln musste und dachte, ihr seid aber schon ein Haus des Geldes Remake, oder? Wie heißt das dann zumindest, dass wir einen anderen Raub zu kriegen, wenn wir schon anscheinend 1:1 die Bande auch wiederbekommen? Denn ich habe vor ein paar Monaten einen Vergleichsartikel geschrieben, wo ich mal alle alten Darsteller und neuen gegenübergestellt habe. Und da gibt's dann halt wirklich Tokio, Berlin, Denver, Rio, Nairobi, Moskau, alle so wichtigen, die so rumlaufen, 1:1 in der Entsprechung. Und nur weil sie jetzt für die Masken ein anderes Design gewählt haben, heißt das jetzt auch noch nicht, dass da groß was verändert wurde, auch in diesem rot-weißen Look. Aber irgendwie macht das dann auch wieder die Faszination für mich aus. Ich bin so hin und her gerissen, wie du vielleicht hörst.
Ich kann nicht verstehen.
Einerseits irgendwie denke ich, ja, okay, jetzt habt ihr hier so die abgekupfert, die alte Serie ist noch nicht mal richtig begraben, die Leiche ist noch nicht mal kalt, da habt ihr schon die neue Serie rausgeholt. Und jetzt kommt hier also dieses koreanische Remake und ich hoffe fast noch so ein bisschen, dass sie es vielleicht auch irgendwie in dieselbe Welt integrieren und sagen, haha, da gibt's jetzt Copycats in Korea, die jetzt einfach so dieses Prinzip sich übernommen haben, aber was ganz anderes machen. Aber ja, kann man noch nicht ausmachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit Yoon-jin Kim, die wir natürlich aus Lost kennen als Sun. Und die habe ich so lange nicht gesehen, dass ich mich jetzt freue, dass sie da jetzt die Inspektora oder wie auch immer man im Koreanischen dann zur Polizei-Ermittlerin sagt, spielen wird. Genau. Wie sind deine Gefühle zu diesem wahrscheinlich Remake, Max?
Ja, einerseits so ein bisschen abgeschreckt, weil gerade erst Haus des Geldes hinter mich gebracht. Dann auch noch gleich 12 Folgen. Also das war bei dieser Zombie-Serie aus Südkorea, das waren ja auch so viele und lange Folgen. Wie hieß die denn? Oh Gott, habe ich schon wieder vergessen. All.
Die nur du geguckt hast, Max, bei uns in der Redaktion?
Ja, Hendrik hat sie auch geguckt.
Okay. Kann ich mich leider auch nicht erinnern gerade.
Aber sonst, dieser Hintergrund, dieser Background mit Nord- und Südkorea, das finde ich eigentlich schon sehr, sehr spannend. Und einfach die Geschichte von Haus des Geldes war ja immer so, die Spanier halt so mit sehr heißblütig hochkochenden Emotionen. Das ist ja auch, wenn man so K-Dramen sich anguckt, da spielen ja auch immer sehr viele Gefühle mit. Das ist schon so ein bisschen soapig und das passt eigentlich ganz gut so zu Südkorea, dieses Haus des Geldes-Feeling, diese Mischung aus Action und ja, doch so ein bisschen soapig ist es ja schon. Also es ist ja schon Bankräuber-Soap.
Kann man ruhig sagen.
Also da freue ich mich dann doch schon einfach. Ich finde, die Masken sehen cooler aus, die neuen. Einfach die Neugier ist einfach überwiegt, um zu gucken, wie sich das dann doch abhebt vom Original. Und mir ist es gerade eingefallen, All of Us Are Dead. So hieß die Serie. Jetzt haben wir den Bogen wieder gespannt. So, Dann, wenn ihr noch nicht genug zu tun habt am 24. Juni mit Haus des Geldes Korea, gibt es nämlich noch eine neue Netflix-Serie am gleichen Tag. Und zwar Man vs. Bee. Da habt ihr, glaube ich, mehr zu lachen als bei Haus des Geldes. Das ist eine neue Serie, entwickelt von Rowan Atkinson. Hat er gemeinsam mit William Davies erschaffen. Der hat auch an Johnny English mitgewirkt. Und jetzt endlich mal wieder Mr. Bean, Rowan Atkinson, mehr Content brauche ich in meinem Leben. Das ist nämlich wieder eine ganz tolle Slapstick-Humor-Serie, die mich schon sehr an Mr. Bean teilweise erinnert, wenn man sich den Trailer anguckt. Mhm. Da geht es nämlich um einen Mann namens Trevor, den Rowan Atkinson spielt. Und der hat einen neuen Job bei einer Firma namens House Sitters Deluxe. Und für diese hat er einen, soll er im Auftrag von dieser ein riesiges und luxuriöses Anwesen. Darauf soll er aufpassen. Und der Job beginnt ruhig und wird bald zum katastrophalen Albtraum, als ein ungebetener Gast auftaucht, und zwar eine nervige Biene. Und wer kann nicht einfach mehr mitfühlen mit diesem Konzept dieser Serie? Trevor will diese Biene mit allen Mitteln aus diesem Haus vertreiben, und das Resultat ist sehr schnell infernales Chaos und pure Zerstörung. Und ich kann da so viel mitfühlen. Also ich habe hier auch das Problem, jedes Mal, wenn ich irgendwie vorne am Balkon die Tür aufmache, habe ich eine Wespe in der Wohnung. Jedes Mal kriege ich Panik. Und, oder Fliegen im Sommer. So viele Fliegen. Kaum macht man das Fenster auf. Ja.
Ich schenk dir ein Fliegengitter zum Geburtstag, Max.
Yay! Kein Feuerwerfer wie in Man vs. Bee, wo er das ganze Haus nachher, glaube ich, anzündet. Sieht man zumindest im Trailer.
Stimmt, der Trailer fängt auch mit so einer Gerichtsverhandlung an, wo er erzählen soll, was ist denn überhaupt passiert. Da weiß man also, dass es sehr eskalieren wird. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass Mr. Bean dann gleich mal redet. Aber natürlich hat auch Rowan Atkinson einen Bedarf, auch mal was zu sagen. Und deshalb freue ich mich einfach drauf. Das sieht so nach kompletten Anarcho-Nonsens aus. Und die 10 Folgen haben auch alle nur so 10 Minuten, wie ich das gesehen habe. Insofern ist das bestimmt was man so zwischendurch sehr gerne mal wegsnackt. Und mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Biene aussieht wie eine Hummel. Ja, die ist viel zu dick und viel zu rundlich.
Ja, ja. Das wäre mein einziger Kritikpunkt gewesen. Es ist doch eindeutig eine Hummel. Ich habe übrigens keine Hummeln hier. Das ist mir noch aufgefallen. Bienen und Hummeln gibt's hier nicht, nur Wespen und Hornissen. Also da hat er eigentlich noch den leichteren Job in seiner Serie.
Das scheint aber ein Netflix-Problem zu sein, weil nämlich am Ende von Bridgerton Staffel 1, um jetzt mal völlig abzuschweifen, da gab es auch eine Biene, die schon für Staffel 2 wichtig angedeutet wurde, die da so am Blumenkasten rumkroch, und die sah eindeutig auch aus wie eine Hummel. Und erst in Staffel 2 haben sie dann so ein bisschen dieses Tierchen etwas schmaler gemacht und zur Bieneninterpretation zugelassen.
Vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Abkürzung von Bumblebee, das ist ja eine Hummel.
Da machst du jetzt ein großes Theoriefass auf, das lassen wir zu, Max.
Das lassen wir zu und springen zum 27. Juni. Esther, du hast eine große Sci-Fi-Serie mitgebracht, die zurückkehrt.
Oh ja, eine große, große Serienrückkehr, und zwar Westworld. Staffel 4 kommt zu Sky. Das sind wieder 8 Episoden, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden. Es begann einmal damals vor 2016, ist das lange her. Die werden wirklich im 2-Jahres-Abstand jetzt bisher immer nur veröffentlicht, die Staffeln. Jedenfalls begann es damals in Staffel 1 mit einem Themenpark einer Westernwelt, wo reiche Leute hingehen konnten und nach Lust und Laune andere abknallen, die da rumliefen, weil das nämlich nur Roboter waren. Aber die Roboter haben das natürlich nicht mit sich machen lassen und dann rebellierten die Maschinen. Und mittlerweile sind wir ein Stück weiter in der Serie, zu dieser Verhandlung von Menschlichkeit und dass die Roboter auch einen Anspruch auf Existenz haben. Und der Radius wurde etwas ausgeweitet. Also die sind jetzt nicht länger in diesem Themenpark, sind inzwischen ausgebrochen und erobern sich so ihren Lebensraum mehr oder weniger. Und man weiß noch nicht allzu viel von der 4. Staffel, außer dass es eine dunkle Odyssee über das Schicksal des Lebens und des Bewusstseins auf Erden sein soll, war so die sehr schwammige Tagline, die bisher rausgegeben wurde. Klingt aber auf jeden Fall so, als würde die Richtung beibehalten werden, die bisher schon eingeschlagen wurde, also dass das immer größer und tiefgehender wird. Und was ich sehr spannend fand, war ja in jeder Staffel irgendwie so ein, zumindest mal kurz, ein anderer Themenpark hinzukommt. Also wir hatten so eine Nazi-Deutschlands-Welt mal zwischendurch. Wir hatten irgendwie mal eine Fantasy-Welt, leider nur mit einem Drachen angedeutet bekommen. Wird es diesmal zum Beispiel eine Mafia-Themenwelt der 1930er geben, wo anscheinend auch Leute sich mit Robotern rumtummeln können mit Maschinengewehren in New Yorks Straßen rumknallen oder so. Sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Und ja, generell schätze ich einfach Westworld für diese visuelle Sci-Fi-Wucht, die da so mitgebracht wird, die verschachtelte Erzählung, die ganzen Twists. Bedeutet allerdings auch, dass ich mich jetzt erstmal wieder richtig reinwühlen muss, was ist überhaupt in der dritten Staffel passiert? Das ist schon wieder 2 Jahre her. Gewisse Personen sind nicht mehr sie selbst, andere haben irgendwie die Seiten gewechselt, was dann auch wieder spannend macht mit den unterschiedlichen Figuren, wem man jetzt folgt, wem man gerade vielleicht seine Sympathien schenkt oder nicht. Also wir haben da zum Beispiel Dolores ja immer noch von Anfang an von Evan Rachel Wood gespielt, Maeve, Bernard, die ganzen Roboter also. Ed Harris ist auch wieder da und Aaron Paul, also Breaking Bad Star Aaron Paul, muss man ja sagen, ist ja auch in Staffel 3 dazu gestoßen. Die überkreuzen sich jetzt alle so in ihren Erzählungen und ich bin sehr gespannt, was jetzt damit gemacht wird, weil ich nämlich die dritte Staffel ein bisschen schwächer fand als die davor. Vielleicht einfach, weil es ein bisschen zerfasert ist und man nicht so richtig wusste, wo es hingeht, aber nichtsdestotrotz warte ich darauf, dass jetzt Staffel 4 das hoffentlich alles wieder irgendwie so zusammenführt, dass man da gut eintauchen kann in diese Welt und ich freue mich immer, dass die Serie geleitet wird von Lisa Joy und Jonathan Nolan, die ja als Paar eigentlich ein Paar sind. Und ich stelle mir immer vor, wie sie da so am Frühstückstisch sitzt und sagen, und welchen Twist planen wir heute? und dann rufen sie vielleicht noch Christopher Nolan an und sagen, ach, gib uns doch noch mal einen Tipp. Nee, also das ist auf jeden Fall eine Sci-Fi-Serie, eine große, auf die ich mich sehr freue und die man auch mit viel Aufmerksamkeit schauen muss, sollte man vielleicht dazu sagen, um dann alles zu verstehen.
Mir geht's da ähnlich, dass die dritte Staffel ein bisschen schwächer war. Ich glaube, es liegt daran, was du vorhin gesagt hattest, dass die Serie ja so verschachtelt ist. Ich glaube, die dritte Staffel war gar nicht so verschachtelt. Die war schon sehr linearer erzählt und einfacher. Also sie war nicht mehr so kryptisch. Und das, finde ich, hat so viel von dem Charme ausgemacht von der Serie, so in den ersten 2 Staffeln.
Kann auch sein, ja.
Trotzdem sehr gespannt. Bei jeder Staffel wird man einfach immer wieder komplett vergessen haben. Ist man einfach wie in einem neuen Loop in Westworld. Man hat einfach vergessen, was vorher passiert ist alles.
Ja, aber umso besser, dass wir jetzt wieder aufholen können nach 2 Jahren und schauen, ob wir wieder neu reingezogen werden in die Welt. Und wenn es dann immer wieder neue Impulse gibt, wie zum Beispiel diese Mafia-Welt, dann ist das umso spannender.
Unbedingt. Und dann kommen wir zur nächsten Serie und zwar am 28. Juni startet die 2. Staffel Only Murders in the Building bei Disney Plus. Das sind 10 neue Folgen, 30 Minuten wöchentlich und Only Murders in the Building ist eine Murder-Mystery-Comedy-Serie, die ihr gesehen haben solltet. Ich kann sie euch allen nur ans Herz legen. Jetzt kommt die 2. Staffel in den Hauptrollen. Steve Martin und Martin Short und Selena Gomez. Und falls ihr noch nichts davon gehört habt, in Staffel 1 ging es darum, dass 3 Menschen, die heißen Charles, Oliver und Mabel, die leben lange Zeit in einem New Yorker Apartment-Komplex namens Arconia in der Upper West Side aneinander vorbei, bis ein Mord und ihre gemeinsame Liebe für True Crime Podcast sie zusammenführt und mit ihrem geballten Krimi-Wissen suchen sie dann gemeinsam nach Hinweisen und dokumentieren ihre Erkenntnisse in Form eines Podcasts, der dann den Titel trägt Only Murders in the Building. Und in Staffel 2 sind sie jetzt im Zentrum eines neuen Falls, und zwar mitten im Zentrum, denn sie werden verdächtigt, die Vorstandsvorsitzende des Arconias, Bunny, ermordet zu haben. Und viel weiß ich noch nicht über die Handlung, aber so den ersten Teaser, wenn man den sich anguckt, sieht das schon so aus, als ob sie sehr schnell auf Kaution freikommen. Sie werden nicht die ganze Staffel lang über irgendwie hinter Gittern verbringen. Und sie nehmen erneut Ermittlungen auf in dem Haus und stoßen da auf ganz viele Hinweise. Und da gibt's auch schon ein paar angedeutete Gaststars wie Amy Schumer oder Cara Delevingne, die dort mitspielen. Und ich war sehr, sehr angetan von der ersten Staffel. Die Redaktion von Moviepilot und Filmstarts übrigens auch, weil auf unserer gemeinsamen Jahresendliste ist die Serie auf Platz 8 gewählt worden, der besten Serien 2021.
Das war auch und so ein kleiner, Es war so ein kleiner Geheimtipp, hatte ich gefühlt, der sich erstmal so in die Herzen schleichen musste. Den hatte jetzt niemand groß erwartet, aber das hat sich dann irgendwie immer mehr rumgesprochen, dass das ein sehr, sehr unterhaltsames Krimi-Format ist bei Disney Plus. Ja.
Funktioniert nicht wie bei Netflix, wo nur die ersten 28 Tage zählen. Wenn es bis dahin keiner geguckt hat, wird es abgesetzt. Das hat sich hier so langsam schön organisch entwickelt, der Hype, glaube ich. Und jetzt zur zweiten Staffel können, glaube ich, alle einschalten. Ich finde einfach, die Serie spielt sehr, sehr schön, halt so mit diesen Krimi-Klischees und einfach Steve Martin und Martin Short sind einfach so das Highlight der Serie. Also Steve Martin als Ex-TV-Detektiv Brazzers und Martin Short als exzentrischer Off-Broadway-Regisseur Oliver. Also die beiden sind einfach, das sind so herrlich skurrile Absurditäten, die sie immer so an den Tag legen und Situationskomik, finde ich wirklich sehr, sehr schön, die Serie. Und auch Selena Gomez als Millennial kann da auch sehr gut gegenhalten gegen die beiden alten Comedy-Recken.
Ja, und wenn dann noch die Podcast-Kultur so ein bisschen aufs Korn genommen wird, dann ist das wirklich sehr lustig anzusehen. Also, wenn ihr davon noch gar nichts gehört habt, schaut mal rein, das ist wirklich sehr unterhaltsam.
Genau, Only Murders in the Building. Und dann Staffel 2 ab 28. Juni. Und damit kommen wir dann zum 29. Juni. Wir sind fast am Ende. Und da gibt es auch eine Serie, die zurückkehrt auf Disney Plus, und zwar Atlanta. Und da hat der Patrick uns eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo, hier ist der Patrick und ich freue mich im Juni am meisten auf die dritte Staffel Atlanta. Die Serie mit dem Multitalent Donald Glover, der zum Beispiel auch als Musiker Childish Gambino bekannt ist, wurde von ihm selbst nicht ohne Grund als Twin Peaks mit Rappern bezeichnet. Ab der ersten Staffel ist Atlanta eine unglaublich unterhaltsame und trotzdem ernste Auseinandersetzung damit, was es bedeutet, als Afroamerikaner im heutigen Amerika zu leben. Die Serie ist dabei im besten Sinn wirklich snackable, also die Folgen sind immer nur so 20 bis 30 Minuten lang und trotzdem wirken die immer so wie kleine, in sich geschlossene Kurzfilme. Auch wenn die so kurz sind, wird die Laufzeit trotzdem immer total ausgenutzt und mit vielen kreativen Ideen gefüllt, was mit dem vielen Surrealismus wirklich oft an das schon erwähnte Twin Peaks von David Lynch und Mark Frost erinnert. Da gibt es dann Folgen mit unsichtbaren Autos, einem afroamerikanischen Justin Bieber oder eine Folge, die komplett in so einem Fake-Talkshow-Stil aufgezogen ist. Über die dritte Staffel habe ich mir jetzt gar nicht so viel durchgelesen vorher, als die in den USA gestartet ist, aber Atlanta zeichnet sich in den ersten zwei Staffeln eben auch dadurch aus, dass die oft sehr überraschend ist. In der zweiten Staffel wurden zum Beispiel die Hauptfiguren, die in der ersten Staffel noch eine total eingeschweißte Kuh waren, in der zweiten Staffel für mehrere Folgen getrennt und haben dann ihre eigenen Stories erlebt und wurden praktisch so richtig auseinandergezerrt, auch was man gar nicht dachte nach der ersten Staffel. Und über die dritte Staffel weiß ich bis jetzt praktisch nur, dass die am Anfang wohl aus Amerika direkt wegführt und dann mehr in Europa spielt, was ich mir bei Atlanta auf jeden Fall wieder richtig spannend und überraschend vorstelle. Ich kann die Serie, die in Deutschland, glaube ich, immer noch ein großer Geheimtipp ist, auf jeden Fall jedem Serienfan nur sehr ans Herz legen und freue mich schon mega auf Staffel 3, die dann ab dem 29. Juni auf Disney Plus ist.
Ja, vielen lieben Dank, Patrick, für den Tipp. Genau, nochmal, Atlanta Staffel 3 gibt's ab 29. Juni bei Disney Plus mit 10 neuen Folgen. Und auch sehr interessant für alle Atlanta-Fans, die vierte und finale Staffel ist schon abgedreht und soll auch dieses Jahr noch im Herbst starten in den USA bei FX und dann im Anschluss wieder in Deutschland bei Disney Plus. Also für Nachschub ist schon gesorgt, das dann aber auch die letzte Staffel schon. Und dann kommen wir zur letzten Serie, beziehungsweise ist ein bisschen geschummelt. Wir sind am 29. Juni, da starten nämlich 6 Serien auf einmal, die wir aber als ein kleines Paketchen jetzt verkaufen. Genau, 6 Serien und 13 Staffeln könnt ihr am 29.06. bei Disney Plus bingen. Das sind nämlich die ganzen Marvel-Netflix-Serien, die jetzt bei Disney Plus gelandet sind. Vielleicht einmal kurz, was dahinter steckt generell. Damals gab es einen riesigen Deal zwischen Marvel und Netflix, dass für Netflix Serien produziert werden im Marvel-Kosmos. Und das begann dann 2015 mit Daredevil und sollte so ein eigenes kleines Mini-MCU auf Netflix sein mit verschiedenen Serien, die dann zu einem großen Crossover hinauslaufen namens Defenders. Und da herausgekommen sind insgesamt halt 6 Serien. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Defenders, das große Crossover und noch Punisher. Genau, und aber es gab so eine große Umstrukturierung bei Marvel in den letzten Jahren, wo halt auch Marvel Television eingestampft wurde und alle Serien, die nicht die extern liefen, quasi bei Sendern wie ABC oder Freeform oder Netflix. Das waren ja überall Marvel-Serien verteilt auf so vielen Sendern. Die wurden alle beendet, eingestellt, damit Marvel Studios quasi auf Disney Plus so einen Neustart mit Serien macht, die dann alle unter dem Banner Marvel Studios sind und auch im MCU spielen, wo wir dann so Serien mit wie WandaVision und Hawkeye und Co. bekommen haben. Genau, und dieses eingestellte Netflix-Marvel-Universum wurde dann auch Ende Februar diesen Jahres von Netflix entfernt. Da sind wohl alle Lizenzen ausgelaufen. Und jetzt landen die Serien alle bei Disney Plus. Was aber auch ganz interessant ist, diese ganzen, die Marvel, Netflix-Marvel-HeldInnen, nenne ich sie mal, leben dann doch irgendwann noch woanders weiter. Weil wenn man sich Spider-Man No Way Home angeguckt hat oder Hawkeye, dann wissen wir, dass die Charaktere dieser Serien so langsam jetzt auch ins MCU integriert werden.
Bisher wusste man ja trotzdem auch, dass sie im MCU existieren. Also man hatte da irgendwelche Zeitungsabschnitte von der Schlacht in New York an der Wand, nur dass sie halt nie rückgebunden wurden in das große Kino-MCU bisher. Bis jetzt.
Bisher, genau, genau. Das wird sich demnächst dann, glaube ich, ändern. Genau, Charlie Cox kommt sowieso als Matt Murdock und beziehungsweise Daredevil zurück. Der soll eine eigene Serie auch bekommen auf Disney Plus. Später, die dann wahrscheinlich anknüpft an die drei Staffeln, die es zuvor dann bei Netflix oder unter dem Netflix-Banner noch gab. Er soll auch in dieser Echo-Serie wahrscheinlich auftauchen. Und jetzt wurde auch gerade erst bekannt, dass Kristen Ritter auch wieder als Jessica Jones bald auftauchen soll im MCU. Also so langsam, Marvel Studios sucht sich dann einfach die Highlights raus und bringt sie so langsam ins MCU zurück und lässt aber Iron Fist da, wo er hingehört.
Ich wollte gerade sagen, der wartet bestimmt dann lange auf seinen Anruf, der Arme.
Außer Jessica Henwick, die hat eine richtig coole und sie wäre ja auch die neue, sie könnten sie als einfach eine neue Iron Fist etablieren und ins MCU bringen.
Wurde ja in der zweiten Staffel schon gemacht, ne? Das ist ja gar nicht so schwer, sie dann rüberzuholen.
Und die Möglichkeit ist da, weil sie sollte ursprünglich mal eine Rolle in Shang-Chi bekommen, eine andere Rolle, und die hatte sie aber abgelehnt für Matrix Revolutions? Nee, nicht Revolutions, wie hieß er denn? Der neue. Matrix 4.
Irgendwas mit Reh vorne.
Matrix Resurrections.
Resurrections, danke, danke.
Sorry. Genau, und dafür hatte sie halt abgelehnt bei Marvel. Und dadurch ist natürlich immer noch jetzt die Option offen, dass sie als Iron Fist vielleicht zurückkehrt. Ich würde es mir wünschen. Aber falls ihr euch jetzt fragt, welche dieser sechs Serien lohnen sich denn überhaupt, falls ihr da noch gar nicht reingeschaut habt, ich habe mal ein Mini-Ranking gemacht, geguckt, wie die Moviepilot-Community die Serien bewertet hat. Und da ist auf Platz 6 Iron Fist auf dem letzten Platz mit 6,1. Auf dem fünften Platz Luke Cage und auf dem vierten Platz Defenders. Und dann die Top 3 beginnt Jessica Jones mit einer 7,4 Durchschnittsbewertung. Auf Platz 2 The Punisher mit einer 7,8 und Platz 1 Daredevil mit 8,0. Das ist, glaube ich, auch wirklich so die beliebteste Serie.
Ja. Geh ich auch in meiner persönlichen Wertung mit. Also, wenn ich jemand sagen würde, was von diesen Serien unbedingt geguckt werden muss, würde ich auf jeden Fall Daredevil ganz empfehlen. Jessica Jones Staffel 1 und Punisher Staffel 1. Das sind so meine Lieblinge unter denen. Bei dir, Max? Ja, hast du
ja, Lieblinge? Hätte auch ganz vorne Daredevil mit und auch Jessica Jones. Bei Jessica Jones kann ich auch allen drei Staffeln was abgewinnen, was vielleicht daran liegt. Damals in der zweiten Staffel hatte ich mit Matthias so Binge-Recaps, so ein ganzes Wochenende über die Recaps zu den einzelnen Folgen gemacht. Da hängt mein Herz ein bisschen an der Serie. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, The Punisher fand ich auch ganz cool. Die erste Staffel fand ich noch ein bisschen besser. Und ich weiß, alle hassen Iron Fist, aber die zweite Staffel, wo es dann um Jessica Henwicks Rolle mehr ging, fand ich tatsächlich richtig cool. Als er dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet und sie dann so seinen Job machen muss, da hätte ich mir tatsächlich eine dritte Staffel damals gewünscht. Das wurde ja am Ende so angedeutet, dass sie auch Iron Fist Kräfte bekommt. Hätte ich mir gewünscht, dass es da weitergeht mit ihr.
Kann ich total nachvollziehen. Hätte ich dann auch gern sie noch weiter gesehen. So ein bisschen wie das Tor-Prinzip, was wir jetzt gerade in 4 haben, ne? Wo dann auf einmal die weibliche Hauptrolle stärker in Fokus rückt.
Genau, da habt ihr ab dem 29.06. dann 13 Staffeln Marvel-Content auf einmal.
Ich glaube, das Erste, was ich tun werde, ist, glaube ich, einfach mal einschalten und gucken, ob Disney das Netflix wegrationalisiert am Anfang oder ob das trotzdem auftaucht, so als Produktionsfirma quasi. Da bin ich irgendwie sehr gespannt. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass sie das wie Amazon machen, was die ja bei Lucifer dann einfach, glaube ich, drin gelassen haben, wenn ich mich richtig erinnere. So die Promotion für den Konkurrenten. Ja, bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen.
Wir werden es erfahren, genau, ab 29.06. Dann sind wir tatsächlich auch schon durch mit unseren geschummelten 20 Serien. Die könnt ihr natürlich alle noch mal als Übersicht in den Shownotes nachlesen. Dann würde ich sagen, danke dir, Esther, für den schönen Einblick mit den ganzen tollen Serien, die du mitgebracht hast.
Danke dir und für diesen Durchritt.
Und ein großes Dankeschön geht auch wie immer an unsere Fans und ZuhörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder einfach generell der Podcast-App eures Vertrauens und aktiviert die Benachrichtigungen. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge gerade verfügbar ist. Oder ihr bewertet uns bei iTunes, Spotify und Podcast Addict mit mindestens 5 Sternen, selbstverständlich. Und hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, warum ihr uns hört. Schreibt uns gerne auch Feedback, aber auch Fragen, Themenwünsche oder nette Worte per Mail an podcast@moviepilot.de. Genau, oder schreibt uns einfach, was sind eure aktuellen Lieblingsserien oder Entdeckungen, die euch gerade begeistert. Worauf freut ihr euch am meisten? Welche Serien dieses Jahr? Freuen wir uns immer, von euch zu hören. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen unter @streamgestöber mit OE. Esther, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
Mich könnt ihr natürlich beim Moviepilot schreibend erleben als Straw Star oder Esther Stroh. Da schreibe ich ganz viel. Und ansonsten ab und zu twitter ich mal oder stell ein Bild auf Instagram als Straw_Star. Und dich, Max?
Mich findet ihr auch beim Moviepilot und bei Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler einfach eingeben, dann findet ihr mich auch. Genau, und damit nochmal danke dir, Esther, für die spannenden Serien, die du mitgebracht hast. Und euch allen wünsche ich einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.